Wie bleibt unsere Region auch im KI-Zeitalter wirtschaftlich führend? Unter dem Motto Hier ist Zukunft haben SZBZ-Verleger Dr. Christian Röhm und Markus Liener, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Böblingen, vor rund 220 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik im neuen IBM Technology Campus in Ehningen die Ergebnisse des SZBZ-Wirtschaftsbarometers 2026 präsentiert. Anschließend diskutierten Redaktionsleiter Tim Schweiker und Chefreporter Jürgen Wegner mit Ronja Kemmer, stellvertretende Vorsitzende CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Digitales und Staatsmodernisierung. Isabel Sippli, IBM Distinguished Engineer und Bereichsleiterin Softwareentwicklung Deutschland. Dr. Stephen Travers, Centerleiter im Bereich Technologie, System Engineering und IT Mercedes-Benz Cars Operations. Und Benedikt Kurz, CEO und Co-Founder NewUnity, stellvertretender Vorsitzender Start-up-Verband Deutschland. Über das aktuelle Wirtschaftsklima, die wirtschaftlichen Perspektiven im Kreis Böblingen und darüber, welche Herausforderungen künstliche Intelligenz, KI, mit sich bringt. Hier ist der inspirierende Abend zum Nachhören.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir freuen uns sehr, dass Sie schon jetzt die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken intensiv nutzen. Ich versichere Ihnen, es gibt anschließend an unseren spannenden Abend noch ausreichend Gelegenheit zum Austausch, zum Netzwerken. Jetzt aber würde ich Sie bitten, so ganz langsam, ohne Hektik, Ihre Plätze einzunehmen, denn wir haben viel vor heute Abend. Und es wird ganz bestimmt nicht langweilig. Versprochen. Ich habe zwar nicht gesagt, dass Sie gleich gar nichts mehr sagen dürfen, aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit schon jetzt. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Hier ist Zukunft. Wir beide sind Jürgen Wegner, SZBZ-Chefreporter.
Und unser Redaktionsleiter Tim Schweiker. Und ich muss sagen, wow, was für ein Setting. Das kann einfach nur ein Riesenabend werden.
Ja, wir beide haben heute das Vergnügen, Sie durch diesen Abend zu führen. Was erwartet Sie und uns heute? Kurz gesagt, ein hoffentlich sehr spannender und auch unterhaltsamer Abend rund ums Thema Wirtschaft und KI. Mit aufschlussreichen Zahlen und Daten aus dem Kreis Böblingen, mit einer Podiumsdiskussion, bei der wir hoffentlich tief ins Thema einsteigen werden. Zu Beginn habe ich aber eine ganz schlichte Frage an Sie alle. Wer von Ihnen nutzt eigentlich KI regelmäßig in seiner täglichen Arbeit? Okay, danke schön. Und wer von Ihnen arbeitet deshalb weniger als vorher? Mit Ihnen beiden rede ich nachher noch. Das interessiert mich persönlich. Alle anderen sind ganz offensichtlich noch nicht arbeitslos geworden. Und schon sind wir mitten im Thema. Wir werden ausführlich miteinander drüber reden. Aber warum machen wir das eigentlich? Also wir, die SZBZ, die Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung, das hier heute Abend. Die Antwort darauf kann Ihnen niemand Besseres geben als unser Verleger, Dr. Christian Röhm. Christian, deine Bühne.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Hier ist Zukunft 2026. 200 Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft unserer Region, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Verantwortliche aus den Unternehmen, Oberbürgermeister und Bürgermeister, Abgeordnete, Gemeinderäte, Verantwortliche aus Vereinen und Verbänden. Großartig, dass Sie alle hier sind, dass Sie sich die Zeit nehmen an diesem Abend. Das wissen wir so zu schätzen, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten, so wie wir das tun. Sie alle sind uns ganz wichtig. Ich bin dankbar, dass sich Zukunft seit vielen Jahren als fester Termin in der Region etabliert hat. Es zeigt, dass es einen Bedarf gibt, einen Ort, an dem diese Region über ihre wirtschaftliche Zukunft spricht. Dieser Ort, der wollen wir sein, die SZBZ als Plattform der Region. Nicht als Beobachter, sondern als Teil des Diskurses, weil wir lieben, hier zu leben. Wir sind heute Gast auf dem IBM Technology Campus in Ehningen. Und dieser Standort ist in Europa einzigartig. IBM wurde 1911 gegründet. Seit über einem Jahrhundert erfindet sich dieses Unternehmen immer wieder neu. Dieser Campus ist ein Zeichen dafür. Das ist kein Zufall. Das ist die Fähigkeit, Erfolg nicht zur Gewohnheit werden zu lassen und die Komfortzone immer wieder zu durchbrechen. Übrigens ein sehr gutes Bild für das, worüber wir heute Abend sprechen werden. Wolfgang Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung IBM Deutschland und unser Gastgeber heute Abend, wird uns gleich mehr dazu erzählen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in den ersten Jahren eines neuen Zeitalters, des KI-Zeitalters. Die Dampfmaschine hat die Muskelkraft ersetzt, das Internet hat Wissen und Kommunikation revolutioniert. Und künstliche Intelligenz verändert nun geistige Arbeit, Analysen, Texte, Code und sogar Entscheidungen. Und das in einer Geschwindigkeit, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Genau deshalb wollen wir wissen, wie geht unsere Region damit um? Gemeinsam mit der Kreissparkasse Böblingen haben wir knapp 600 Unternehmen im Kreis Böblingen gefragt, wo geht's hin? Das ist das Wirtschaftsbarometer 2026. Die Daten liegen vor, sie sind aussagekräftig. Markus Linner und ich werden sie Ihnen gleich vorstellen. Dann folgt unsere Podiumsdiskussion. Manuel Hagel wäre heute Abend gerne bei uns gewesen, ist aber durch die laufenden Koalitionsverhandlungen gebunden. Umso mehr freue ich mich, dass wir kurzfristig eine starke Stimme aus Berlin gewinnen konnten, Ronja Kemmer. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und verantwortet die Bereiche Forschung, Technologie und Digitales. Und genau diese Themen bringt sie aktuell auch in die laufenden Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg ein. Doppelt spannend also. Herzlich willkommen. Und vielen Dank auch an unseren Bundestagsabgeordneten Marc Biadatz für seine Unterstützung und Vermittlung. Wir diskutieren gemeinsam mit Isabel Sipli von IBM, Dr. Steffen Dravers von Mercedes-Benz und Benedikt Kurz von NoUnity. Industrie, Tech, Startup und Politik, genau die Perspektiven, die wir heute brauchen. Und am Ende Get Together, denn nach spannenden und aber auch harten Themen freuen wir uns vielleicht auch auf ein kaltes Getränk. Bevor wir gleich in den Abend einsteigen, erlauben Sie mir 2 Minuten zu unserem ureigenen Metier, zum Journalismus. Thomas Düffert, Chef der Matzak Mediengruppe, eine der größten Mediengruppen Deutschlands, hat es im März auf den Punkt gebracht. Die nächsten 3 bis 5 Jahre entscheiden über die nächsten 3 bis 5 Jahrzehnte im Journalismus. Jetzt ist Crunch-Time. Ich teile diese Einschätzung und ich sage Ihnen, warum. KI produziert Content ohne Limit. Schneller, billiger, in jeder gewünschten Tonlage. Gleichzeitig aggregieren Google, Meta und KI-Assistenten unsere Inhalte, beantworten Fragen auf Basis unserer Recherche, aber der Traffic kommt nicht bei uns an. Kurz, wir recherchieren und produzieren, andere verdienen Geld damit. Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, sprach neulich vom Mediazid durch Big Tech. Leider trauen wir uns weder in Europa noch in Deutschland wirklich an die großen Konzerne ran. Das ist die ökonomische Bedrohung. Die 2. Bedrohung ist inhaltlicher Natur. Wenn Inhalte in Sekunden millionenfach in jeder gewünschten Tonlage generiert werden können, ganz egal ob wahr oder falsch, dann entsteht ein Misstrauen, das auch seriösen Journalismus mitreißt. Kollateralschaden der Desinformation sozusagen. Und in diesem Umfeld wird die entscheidende Frage nicht mehr sein, wer hat die größte Reichweite, sondern wem vertraue ich? Und das ist glücklicherweise auch die Chance für Journalismus. Denn Glaubwürdigkeit ist unser größter Wert. Und das sehen wir glücklicherweise auch. Unsere verkaufte Auflage ist stabil. Unsere Reichweite ist die größte unserer Geschichte. Wir brauchen KI. KI hilft uns bei der SZBZ, effizienter, informierter, automatisierter zu arbeiten. Aber der Kern unseres Lokaljournalismus, das eigentliche Entstehen der Geschichten, also Recherche vor Ort, Verifikation, Einordnung in den lokalen Kontext und vor allen Dingen Nähe zu den Menschen der Region, das kann KI eben nicht. Und deshalb wird Journalismus auch wertvoller. Aber dieser Journalismus entsteht nicht von allein. Hinter jeder Geschichte stecken Menschen, Journalistinnen und Journalisten, die eben recherchieren, die nachfragen, die prüfen, die nochmal hingehen. Und ich sage das heute nicht als Verleger, sondern aus tiefster Überzeugung, unsere Demokratie wäre ohne starken Lokaljournalismus ärmer, schwächer. Und starker Lokaljournalismus Danke. Bleiben Sie gleich in dieser Laune, denn jetzt kommt bitte. Starker Lokaljournalismus muss nämlich auch finanziert werden. Falls also jemand in diesem Raum tatsächlich die SZBZ noch nicht hat, ändern Sie das heute. Wir brauchen Sie und wir brauchen auch Ihre Empfehlungen. Das ist Arbeit an der Demokratie. Joachim Gauck hat neulich gesagt, Demokratie braucht Menschen, die sie mit Entschlossenheit und Mut verteidigen. Ich bin überzeugt, Lokaljournalismus gehört dazu. Und genau das, lokale Demokratie, leben wir. Hier, mit diesem Abend, mit dem Konzept Hier ist Zukunft, mit dem Wirtschaftsbarometer. Im Juli erscheint Hier ist Zukunft als großes Wirtschaftsmagazin, Auflage 100.000, gedruckt digital. Das Wirtschaftsbarometer als Kernstück, journalistisch eingeordnet, für die gesamte Region. Vor 3 Wochen wurde unser Wirtschaftsbarometer ausgezeichnet mit dem European Digital Publishing Award. Andere Preisträger waren Funke und Springer. Wir sind also einigermaßen stolz darauf. Wir haben diesen Award gewonnen, weil wir für unsere Region Daten schaffen, die eine klare Aussage haben, weil wir sie innovativ veröffentlichen in einer Kombination aus Event, digitaler und gedruckter Präsentation und vor allen Dingen, weil wir journalistische Einordnung liefern, die Politik und Wirtschaft eben tatsächlich nutzen können. Und wir erweitern das Konzept Zukunft. Es ist über Jahre gewachsen und jetzt kommt wieder etwas Neues dazu. Ab 2027 gibt es den Zukunftspreis, vergeben von SZBZ und den Vereinigten Volksbanken für Unternehmen, die in die Zukunft unserer Region investieren. Jörg Niethammer, der Vorstandsvorsitzende der Vereinigten Volksbanken EG, wird Ihnen das nun vorstellen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Röhm, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir über Zukunft reden, dann fallen oft Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Transformation. Alles wichtig und richtig. Aber Zukunft entsteht eben nicht durch Schlagworte, sondern Zukunft entsteht durch Menschen, die anpacken. Menschen, die Entscheidungen treffen, jeden Tag und ganz konkret. Sie entsteht in Betrieben, die investieren, auch wenn die Zeiten nicht einfach sind. Sie entsteht in Führung, die Verantwortung lebt, auch wenn es unbequem wird. Und in einer Region, die sich weiterentwickelt, auch das in schwierigen Zeiten. Und genau darum geht es beim Zukunftspreis. Ich freue mich, dass ich den gemeinsam vorstellen darf mit der SZBZ. Herr Dr. Röhm, vielen Dank für die Partnerschaft. Dafür, dass wir zusammen gute Beispiele sichtbar machen werden. Richtet sich an Unternehmen in unserer Region, die wirtschaftlichen Erfolg und langfristige Verantwortung zusammenbringen, indem sie eben investieren. Für Mitarbeitende, für den Standort und für das, was unsere Heimat stark macht. Mir ist wichtig, wir suchen nicht das perfekte Unternehmen. Ich glaube, das gibt's nicht. Sondern wir suchen Unternehmen, die heute die richtigen Weichenstellungen treffen für die Zukunft. Mit einem klaren Blick nach vorne, mit Investitionsbereitschaft, die sich nicht nur fragen, was funktioniert denn gerade, sondern was trägt auch in Zukunft, in 5 oder in 10 Jahren. Und für uns als Volksbank ist dieses Denken Teil unseres Selbstverständnisses. Unser Motto lautet, meine Bank, die Heimat lebt. Und das soll keine Werbung, sondern ein Anspruch sein. Wir wollen wirtschaftliche Stärke und regionale Verbundenheit zusammendenken und danach auch handeln. Und deshalb ist der Zukunftspreis auch nicht nur eine Auszeichnung, sondern er soll ein Signal sein dafür, dass Mut, Investitionsbereitschaft und Verantwortung für die Region auch gesehen und wertgeschätzt wird. Die Ausschreibung wird im Spätsommer starten. Eingeladen sind Unternehmen aus unserer Region, unabhängig von Größe oder Branche, die Entscheidungen treffen, die eben auf langfristige Stabilität, auf Zukunftsfähigkeit ausgerichtet sind, dadurch, dass sie investieren. Bewerbungen sind da herzlich willkommen. Wenn Sie sich selbst bewerben, freuen wir uns, wenn Sie uns einen Tipp geben, wer denn hier als Vorbild ausgezeichnet werden könnte, freuen wir uns auch. Die erste Verleihung ist für 2027 geplant im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Zukunft. Und der eigentliche Preis ist das, was oft den Unterschied macht. Sichtbarkeit. Alles will ich jetzt noch nicht verraten, aber gute Beispiele verdienen Sichtbarkeit. Sie geben Orientierung, machen Mut und zeigen eben, dass wirtschaftlicher Erfolg und Verantwortung zusammengehören. Wir freuen uns drauf, 2027 eben erstmals ein Unternehmen auszuzeichnen, das zeigt, wie Zukunft bei uns hier ganz konkret gelebt und gestaltet wird, mit Weitblick, mit Tatkraft, mit einem klaren Bekenntnis zum Standort in unserer Region. Nochmal, ich freue mich auf Ihre Bewerbung oder auf Ihren Tipp, wen Sie denn vorschlagen würden. Vielen Dank.
Diese Region hat Zukunft. Ich sage das nicht als Berufsoptimist. Ich sage, weil ich die Unternehmen hier kenne, die Menschen und die Substanz. Aber Zukunft passiert nicht. Sie braucht unternehmerischen Mut. Sie braucht Ideen und Investitionen in eine trübe Marktlage hinein. Das ist alles andere als selbstverständlich, das sage ich als Unternehmer. Und sie braucht eine Politik, die jetzt an den richtigen Stellen massiv investiert und nicht bremst, wenn Unternehmen loslegen wollen, sondern anschiebt. Beides einzufordern und beides sichtbar zu machen, dafür stehen wir heute Abend hier. Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Er ist mein persönliches Highlight im SZBZ-Jahr. Willkommen bei Hier ist Zukunft.
Ja, ganz herzlichen Dank, Jörg Niethammer, und danke auch Christian. Liebe Gäste, der heutige Abend wäre wirklich unvollständig, wenn der Gastgeber und Hausherr nicht dabei wäre. Vor allem in diesem tollen Ambiente im neuen Technology Campus. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich den Vorsitzenden der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Wolfgang Wendt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum IBM Tech Campus hier in Ehningen. Einige wenige von Ihnen waren schon hier, die meisten noch nicht, weil wir erst im November letzten Jahres, 19. November, mit dem Bundesminister für Digitales, Herrn Dr. Wildberger, er stand hier mit uns auf der Bühne mit 300 Vorständen bundesweit, dieses Gebäude eröffnet hat. Wenn wir uns anschauen, was ist der, woher kommt der Name des Themas Tech Campus, steht für Innovation. Wir bringen hier Technologie zusammen, Innovation. Wir haben mehr als 3.500 Arbeitsplätze in diesen vier Gebäuden. Wir haben hier Forschung und Entwicklung in zwei dieser Gebäude. Wir haben in einem die Hauptverwaltung, insgesamt Vertrieb und der Beratungsbereich. Und in einem dieser Gebäude Kundenservices. Es wird ergänzt, und das sehen Sie in der Karte oben rechts in leicht blau, in Annäherung dieses Grundstücks durch das Quantum-Rechenzentrum, auf das ich später noch kurz eingehen werde. Wie gesagt, bewusste Entscheidung, die wir hier für den Standort Ehningen getroffen haben. Es ist kein Denkraum, sondern wirklich ein Machraum in Deutschland, in Baden-Württemberg und hier im Großraum in Stuttgart, wo Ingenieurtugend wirklich beheimatet ist. Christian Röhm hat schon angesprochen, Gründung der IBM in Deutschland durch Hollerith in Berlin in 1911. Das heißt, wir sind 115 Jahre alt. Und ich kann auch sagen, die Muttergesellschaft IBM ist nur 114 Jahre alt. Also eine der wenigen biologischen Phänomene, wo die Tochter älter ist als die Mutter. Aber wir sind hier wirklich sehr stolz darauf, mit über 60 Jahren fest verwurzelt zu sein, hier im Standort mit Arbeitsplätzen und natürlich eingebunden in das gesamte Ökosystem. Hier wird Wandel konkret unterstützt und auch umgesetzt, nicht nur diskutiert. Federführend hier an dem Standort, und einige Themen sind schon angerissen worden, natürlich das Thema Quantum, Data Center, Künstliche Intelligenz, aber auch Chip-Design. Chip-Design finden wir sonst nur noch ganz selten in Deutschland. So, wie wirkt sich das hier auf unsere Region aus und wie hat es Auswirkungen auf die Region darüber hinaus? Lassen Sie mich zwei Punkte hervorheben. Zum einen Quantum, das Quantum Rechensendung. Und ich meine, das ist wirklich ein Meilenstein in unserer Region. Und Sie erinnern sich, dass wir die Öffnung hier im Oktober 2024 und damaligen Bundeskanzler Scholz auch hatten. Er hat uns die Ehre gegeben, hier das Daten, das erste IBM Quantum, der Rechenzentrum, Data Center in Europa zu öffnen und damit außerhalb der USA. Also wirklich physisch hier in der Region ansässig. Wirklich ein Meilenstein, nicht nur für Deutschland, aber auch für unsere Partnerländer in Europa, insbesondere innerhalb der Europäischen Union. Das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Signal für technologische Souveränität. Und ich glaube, Souveränität ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, um da nichts dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich Zukunftsfähigkeit voranzubringen. Lassen Sie mich ganz kurz auf Quantum eingehen. Es gibt bestimmte Lösungen, Problemfelder, die sich mit Quantum oder mit klassischen Computern praktisch nicht mehr bewältigen lassen, rein vom Rechenleistung und damit auch den verbundenen Energieverbrauch. Es soll aber auf der anderen Seite kein Ersatz sein für die gesamten klassischen Rechner und Rechnerwelt, die aufbauen. Es hängt sehr stark von der Applikation ab. Es ermöglicht aber neue technologische Durchbrüche und wir sind dabei, das sogenannte Quantum Advantage hier in Kürze auch zu zeigen und damit den Nutzen für die Unternehmen, die Wirtschaft, aber auch für die Forschung voranzutreiben. Nebenbei arbeiten wir hier mit dem Fraunhofer-Institut schon über Jahre vertrauensvoll zusammen, um genau die Ausbildung und das notwendige Wissen rund um Quantum auch sicherzustellen und wirklich diesem Standort Deutschland hier auch die Nachhaltigkeit zu geben, dass wir hier vorangehen. Also mich kurz über KI eingehen und Kollege von der SZBZ hat das auch schon angesprochen. Wie setzen wir das ein? Natürlich setzen wir es auch ein, aber ich möchte es mal aus einer anderen Brille ein bisschen beleuchten. Es geht darum, zu sagen, es ist von der Theorie natürlich rübergegeben in den Bereich von wirklich von Umsetzung. Und lassen Sie mir einen wirklich, eine Provokation auch bringen, soweit. Spielfeldänderung. Und das ist, ich habe mal den Bezug hier auf Basketball, wir können es nicht genauso auf Fußball arbeiten. Ich glaube, die Regeln sind klar, es geht um Zusammenspiel, wie wir insgesamt auch zusammenarbeiten. Die Analogie ist Basketball, klassisch ein Feld, zwei Körbe, zwei Mannschaften, die mit Regeln auch spielen. Und das ist genau das, mit den gleichen Regeln kommen neue Player ins Spiel. Und ich möchte provozieren, mit dem nächsten Chart zu sagen, KI. KI hilft. Unser Verständnis ist nebenbei in der Unterstützung, nicht in dem Kampf dazu. Aber die Spielregeln haben sich ganz klassisch in der Wirtschaft geändert. Dem müssen wir uns einfach stellen. Und desto mehr wir uns wirklich mit KI selbst, aber auch im Unternehmen beschäftigen, desto besser und desto weiter kommen wir voran. Es geht hier um, und das ist die Philosophie von IBM auch, dass Menschen unterstützt werden durch die künstliche Intelligenz und hier die Leistungsfähigkeit und der Outcome letztendlich vorangetrieben wird. Deswegen, künstliche Intelligenz wird hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und ich komme auch darauf zu sprechen, wie wir das machen. In unserem eigenen Arbeitsalltag, und ich habe meine Hand auch gehoben, natürlich nutzen wir KI, können Sie von einem Technologieunternehmen erwarten. Auch das hat am Anfang gewisse Zeit, aber auch einen Umsetzungswillen auch benötigt. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sogenannte Künstliche Intelligenz Hackathons oder AI Hackathons machen. Wir haben 250.000 Mitarbeiter, wo sich fast alle Mitarbeiter daran beteiligen, an KI auch neue Fortschritte, neue Prozesse neu zu unterstützen. Und wir arbeiten damit sehr, sehr stark auch mit unserem eigenen Produkt, den IBM Bob zusammen. Bob unterstützt Mitarbeiter im alltäglichen Aufgaben-, Entscheidungsprozess, Verantwortung, Urteilskraft voranzutreiben. Mensch und Maschine in dem Fall arbeiten wirklich Hand in Hand, ergänzend, nicht ersetzend. Ergänzend, nicht ersetzend. Wir haben eine ganz klare Philosophie, dass Künstliche Intelligenz uns und auch das Unternehmen dabei unterstützt. Wirklich in der Arbeit und damit auch in der ganzen Umgebung. Wir haben auch eines, was wir damit umgesetzt haben, sogenanntes Client Zero. Client Zero, das sagt nicht mehr als zu sagen, lass uns die künstliche Intelligenz oder auch entsprechend Automation-Technologie bei uns selbst verproben. wird das, was wir beraten, was wir verkaufen, auch wirklich einsetzbar ist. Weil wir sind über die Experimentierphase hinaus, so sagen wir, gehen nun in die produktive Umsetzung. Da geht es um Prozessoptimierungen, Kosteneinsparungen, Wettbewerbssteigerung, viele Faktoren, die jedes Unternehmen braucht. Und gerade in dieser geopolitischen Situation, in der wir uns befinden, ist Wettbewerbsfähigkeit, wird oftmals nicht mehr erwähnt, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor neben den ganzen Kosten, die stehen. Also muss man auch Kosten einsparen. Unser Client Zero, wir sind ein Unternehmen von 2025, Umsatz von rund 67 Milliarden US-Dollar, haben wir es erreicht in den letzten 3 Jahren durch intensiven, konsequenten Einsatz von Automationstechnologie und künstlicher Intelligenz über 4 Milliarden aus den Kosten rauszunehmen. Auch damit haben wir unsere Wettbewerbsfähigkeit vorangebracht und das wollen wir unseren Unternehmen hier in Deutschland, in der Region auch entsprechend mitgeben. Also künstliche Intelligenz wirklich für das für den Businessumfeld. KI als Hebel und nicht als Selbstzweck, ganz klar. Wichtig ist hier, klare Ziele zu haben, die Prozesse zu überdenken, saubere Prozesse, lieber einen Prozess weniger zu haben, als blind den Prozess zu automatisieren oder mit künstlicher Intelligenz voranzugehen. Das haben viele Unternehmen, wir selbst auch gemerkt, ein Cleanup ist unwahrscheinlich wichtig und damit ein Thema. Zukunftsfähig sind wir nur, und das ist ein Teamsport, ich habe es vorher erwähnt, Prinzip zu sagen, wir arbeiten hier in Ergänzung mit der künstlichen Intelligenz und damit da ist die Technologie etwas, was die Menschen, die Wirtschaft, die Politik und die Gesellschaft mehr zusammenbringt als spaltet. Das ist unsere klare Philosophie, das zusammenbringen. Nochmal, der Wandel passiert hier. Wir sind in einer wirklich glücklichen Situation, dass wir Forschung und Entwicklung für Quantum, für künstliche Intelligenz und viele andere Software- und Hardwareprodukte hier am Standort haben. Und damit auch in der digitalen Souveränität sicherlich einen ganz großen Akzent setzen können. Da wollen wir uns beteiligen. Und ja, die Zusammenarbeit ist in der Region und natürlich auch im Gesamtbund extrem wichtig. Da stellen wir uns. Ja, Zukunft ist kein fernes Versprechen. Und vor einer Chart haben Sie es vielleicht gesehen. Zukunft entsteht hier, ist unser Logo. Und damit, dass wir die Technologien verantwortlich und verantwortungsvoll nutzen und gemeinsam handeln. Also nochmal herzlich willkommen im IBM Technologie Campus hier in Eningen. Wir sind sehr stolz, dass wir das hier in dieser Region haben. Wie gesagt, mehr als 60 Jahre. Und ich glaube, diese Investition, die wir getätigt haben, zeugt dafür, dass wir auch nochmal 60 Jahre mindestens bleiben werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Wolfgang Wendt. Sie haben mir richtig Mut gemacht. Danke dafür. Spannende Einblicke und ganz ehrlich, ich wusste es, dass dieses Haus mehr macht, als ChatGPT zu fragen, wann ich denn losfahren soll, damit ich den Flieger kriege und in der Sicherheitskontrolle nicht hängen bleibe. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den wir wahrscheinlich alle ganz gespannt warten. Und zwar präsentieren wir jetzt das Wirtschaftsbarometer 2026. Da stehen ein paar zentrale Fragen dahinter. Ne? Was sagen die Zahlen, die wir ermitteln konnten, über die wirtschaftliche Stimmung in der Region? Wo liegen die Chancen? Wo drücken die Sorgen? Aber auch, wo spielt das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle? Vielleicht kann man so zusammenfassen, KI ist ein Pfund, aber es liegt an uns Menschen und an den Unternehmen, dieses Pfund auch in die Waagschale zu legen und damit auch etwas anzustellen. Ich freue mich jetzt sehr auf die Einordnung von Dr. Christian Röhm und Markus Lienha, Vorstand der Kreissparkasse Böblingen und erneut Kooperationspartnerin damit, die Kreissparkasse, für dieses tolle Projekt. Die Bühne gehört Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Ja, das Wirtschaftsbarometer ist etwas Besonderes. Genau, wir brauchen gleich den Drücker, denn wir werden durchgehen. Gemeinsam mit der Kreissparkasse Böblingen und durchgeführt von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung Ludwigsburg haben wir dieses Projekt zum 2. Mal durchgeführt. Wir bilden den Kreis Böblingen als wirtschaftliche Gesamtheit ab. Wir verbinden Daten mit journalistischer Einordnung und fragen eben nicht nur, was ist, sondern auch, was es bedeutet. Wir haben im Wesentlichen zwei Teile in diesem Wirtschaftsbarometer. Wir haben den allgemeinen Teil, sozusagen die generelle Stimmungslage, die Wirtschaftsdaten und dann den vertiefenden Teil rund um KI. Beides wieder extrem erkenntnisreich und in diesem Jahr eben auch noch ergänzend zum Vorjahr. Moment. So, steigen wir auch direkt ein. Markus Linner und ich zeigen Ihnen jetzt, was 583 Unternehmen über KI-Strukturwandel und die Zukunft der Region zu sagen haben. Sie sehen hier die Daten unserer Unternehmen. Größenverteilung und Branchen entsprechen etwa der Struktur unseres Landkreises. Und Fun Fact, beziehungsweise Amazing Fact, die Unternehmen, die bei dieser Befragung teilgenommen haben, repräsentieren etwa 50.000 Mitarbeiter. Das ist also so rund ein Viertel der Arbeitsplätze im gesamten Landkreis. Das ist schon eine Ansage.
Ja, von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich, Christian, mit dir gemeinsam die Ergebnisse präsentieren darf. Warum engagiert sich die Kreissparkasse hier? Weil wir als regional verwurzeltes Institut ein zentrales Interesse haben an Daten zum Landkreis, Daten zu unseren Kunden. Und weil wir mit dem Wirtschaftsbarometer jetzt ein Instrument geschaffen haben, das auch eine Nachvollziehbarkeit, eine Nachverfolgbarkeit und eine Datenreihe liefert. Und aus Datenreihen kann man viel ablesen, da kann man Impulse ablesen, kann man Trends ablesen. Und deswegen ist uns wichtig, gemeinsam mit euch unsere Kunden und auch Nichtkunden, die Unternehmen im Landkreis zu erreichen und zu befragen. Jetzt steigen wir ein in die Auswertung. Sehen Sie es uns nach, wenn wir das sehr pointiert und sehr zügig machen. Da steckt so viel drin. Wir sind, glaube ich, etliche Stunden zusammengesessen, um uns anzuschauen, was liefern denn die Daten? Das ist hochspannend. Deswegen mache ich Ihnen da schon Appetit auf die dann Sonderbeilage zu Hier ist Zukunft, wo das Wirtschaftsbarometer ausführlich erläutert wird. Und ich kann nur unterschreiben, wer noch nicht Abonnent ist von der SZBZ, der darf das dann jetzt gerne tun. Unsere erste Frage war, ist der Kreis Böblingen Ihrer Meinung nach auch in 10 Jahren noch wirtschaftlich führend? Sie wissen wahrscheinlich, nach der Prognos-Studie, die 400 Landkreise untersucht, liegt der Landkreis Böblingen auf Platz 5 aktuell. Wenn wir jetzt sehen, wie die Antworten waren, nämlich 2/3 der Befragten gehen davon aus, dass wir diese Position halten können, aber 1/3 geht nicht davon aus. Das ist schon ein erster Marker, der, glaube ich, zum Nachdenken bringt. Die Veränderung zum Vorjahr ist erkennbar, kleine Veränderung, aber dieses 1/3 der Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns zurückmelden, wir glauben nicht, dass wir diese Position halten können. Das sollte uns schon zum Nachdenken bringen. Wenn wir jetzt in der zweiten Frage in die Unternehmen hineinschauen, wie bewerten Sie die wirtschaftlichen Aussichten Ihres Unternehmens? Da würde ich mal so kursorisch sagen, etwa eine 2 bis 3 mit leichter Tendenz zur 3. Kurzfristig, mittelfristig und langfristig im Vergleich zur vorherigen Befragung sogar leicht verbessert. Diese leichte Verbesserung haben wir vorher in der Befragung, in der Frage zum Landkreis nicht gesehen. Das heißt, diese Innensicht, die Stimmung in den Unternehmen spiegelt sich nicht oder noch nicht in der Einschätzung zum Landkreis. Aber wir haben auch Branchen untersucht, Christian.
Ganz genau. Und auch die Branchen sind in ihrer kurzfristigen und langfristigen Aussichten relativ stabil im Vergleich zum letzten Jahr. Ganz oben, ganz am positivsten unser Dienstleistungssektor, der übrigens zahlenmäßig auch der stärkste im Landkreis ist. Nicht, was die Mitarbeiter angeht, aber natürlich, was die Anzahl der Unternehmen angeht. Und das ist auch einigermaßen positiv. Aber ganz grundsätzlich müssen wir eben sehen, die langfristigen Aussichten werden schlechter eingeschätzt als die kurzfristigen. Und das ist ein typisches Zeichen für eine stagnierende Wirtschaft, für eine Aussicht, die viel Unsicherheit mit sich bringt. Stimmungsmäßig Schlusslicht sind Gastronomie und Handel. Und da diese Branchen für unsere Stadtstrukturen und unsere Stadtgesellschaft prägend sind, ist das weiterhin ein richtig großes Problem für uns.
Jetzt könnte man ja einfach postulieren, wenn die langfristigen Perspektiven eher skeptisch sind, dann werden wohl auch keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen. Und genau das haben wir in dieser Frage auch abgefragt und genau das sehen wir im Ergebnis. Planen Sie, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen? Da kann man schon sagen, dass die roten Balken hier ganz stark sind und dass man auch in der Veränderung zum Vorjahr eine Veränderung sieht, nämlich der Anteil der Unternehmen, die keine zusätzlichen Arbeitsplätze schaffen wollen und schaffen werden, hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Und insbesondere in der Industrie, in der obersten Balkendarstellung, sehen wir sogar eine Halbierung von einem niedrigen Niveau. 18% planen zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, zurück auf 9%. Das ist die eine Frage, die wichtig ist. Die andere Frage ist aber, wie viele Arbeitsplätze wird es denn in Zukunft noch geben? Also bleiben wir einfach flat, wäre ja vielleicht ein Schluss, den wir ziehen können. Das haben wir in der nächsten Frage abgefragt. Dort war die Frage, wie erwarten Sie die Mitarbeiterzahl in Ihrem Unternehmen? Und es zeigt leider kein besseres Bild. Und wenn wir uns die beiden Pole mal anschauen, orange Seite, sinkende Mitarbeiterzahlen, blau, das ist positiv, steigende Mitarbeiterzahlen, da kann man schon allein, wenn man auf das Chart draufschaut, erkennen, es wird wohl keinen starken Aufbau von Arbeitsplätzen geben. Wenn man sich die einzelnen Branchen anschaut, dann sieht man in der untersten Darstellung bei der Dienstleistung noch in etwa die Anzahl der Unternehmen, die steigende Mitarbeiterzahlen erwarten mit 18%. Und die Anzahl derjenigen, die sinkende Mitarbeiterzahlen erwarten mit 20%, also da könnte man sagen, in etwa gleich. Nur haben wir hier noch keine Auswertung und die haben wir tatsächlich auch nicht gemacht, was das denn für Unternehmensgrößenordnungen sind. Weil das ist dann eine andere Aussage, wenn ein Großunternehmen sagt, ich erwarte sinkende Mitarbeiterzahlen, wie wenn ein Kleinunternehmen das sagt. Aber alleine schon der Blick auf diese Folie, glaube ich, macht schon Sorgen, denn wir werden nicht weiter steigende Arbeitsplatzzahlen, Mitarbeiterzahlen haben. Entscheidend ist dann aber, warum ist das so? Ein Faktor kann entscheidend sein, die Standortfaktoren. Die haben wir auch abgefragt.
Und bei diesen Standortfaktoren haben wir verschiedene Kategorien. Wir haben die harten Kriterien, Verkehrsanbindung und Internet. Und da steht die Region ordentlich da. Zugang zu Forschung und Hochschulen ist schon etwas kritischer. Und das sollte uns ein Thema sein, denn es ist relevant für die Innovationsausprägung im Landkreis. Kritisch bleibt weiterhin das Thema Gewerbeflächen. Sicherlich haben wir gerade wenig große Expansionsprojekte. Aber dennoch, gerade die Unternehmen, die auf der Suche sind, tun sich schwer, etwas zu finden. Und es ist natürlich für die Entwicklung unserer Arbeitsplätze im Kreis ein Problem. Bei der Unterstützung durch öffentliche Institutionen, da fühlen sich insbesondere die Handwerksbetriebe und auch die kleineren Betriebe nicht immer gut betreut. Und das, obwohl sie eben das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Ein Thema, zu dem wir später auch nochmal kommen werden. Bei den Standortfaktoren spielen aber auch die soften, die weichen Faktoren eine wichtige Rolle. Netzwerkintensität ist eine davon. Deshalb haben wir die Unternehmen gefragt, mit wem kooperiert ihr? Wer sind eure wichtigsten Ansprechpartner? Die gute Nachricht ist erstmal, unsere Unternehmen im Kreis sind sehr vernetzt. Wir haben umfassende Angebote für die Unternehmen, sich zu vernetzen, seien es die lokalen GHVs, sei es die IHK, seien es das Landratsamt selbst, die Innungen und so weiter. Hier gibt es jede Menge Angebote. Die Wirtschaftsförderung spielt vor allen Dingen eine größere Rolle in den großen Städten. Und wir sehen natürlich, dass gerade Agentur für Arbeit, IHK, Landratsamt eher die großen Unternehmen adressieren, während die kleineren Unternehmen stärker in den GHVs vernetzt sind. Das Wichtige ist aber, herauszufinden, was möchtet ihr denn von diesen Organisationen, die eure direkten Ansprechpartner sind? Und auch das haben wir Sie gefragt.
Wichtig zur Bewertung, das, was Sie hier an den Faktoren sehen, Erwartungen. Wir haben keine Kategorien vorgegeben gehabt, sondern wir haben aus den Fließtextantworten der Unternehmen diese 5 zentralen Erwartungen herausgearbeitet. Und man würde sagen, beinahe nicht überraschend, an erster Stelle steht weniger Bürokratie, höhere Geschwindigkeit. Da sind Dinge genannt wie Genehmigungen, Anträge, Abstimmungen mit Ämtern, mit Behörden, deutlich einfacher und deutlich schneller zu machen. Das ist eine Anforderung, eine Erwartung, die die Unternehmen klar formuliert haben. Der zweite Punkt, eine persönliche und proaktive Betreuung. Die Unternehmer möchten gerne einen festen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die aktiv auf die Unternehmen zugeht und die Situation in den Unternehmen wirklich kennen. Das ist eine klare Erwartungshaltung an diejenigen, die mit den Unternehmen in den Netzwerken zusammenarbeiten. Dann als dritter Punkt klare Zuständigkeiten und eine bessere Zusammenarbeit. Es wird festgemacht, dass die Institutionen sich stärker abstimmen sollten. Einheitlichere Ansprechpartner. Also da ist mir ein Beispiel noch vor Augen, dass jemand geschrieben hat, ich will nicht, zu einer KI-Veranstaltung bei der einen Institution gehen, in der nächsten Woche zur KI-Veranstaltung bei der nächsten und in der dritten Woche bei der dritten, sodass ich dann dreimal das Gleiche habe von unterschiedlichen Institutionen, sondern ich will eine Fokussierung und eine klare Vernetzung auch der Institutionen. Was machen wir für unsere Mitglieder, für unsere Stakeholder? Als vierter Punkt, konkrete Hilfe statt Konzepte. Das ist ja das, was ich gerade sagte, was sich durchzieht. Also wirklich klare, konkrete Hilfe zu den konkreten Situationen im Unternehmen. Und was muss ich dazu haben? Ich muss wissen, wie sieht die konkrete Situation aus, dass ich eine konkrete Hilfe anbieten kann. Also Unterstützung bei Flächen, bei Fachkräften und so weiter, was du jetzt auch schon gesagt hattest. Und als fünften Punkt wurde formuliert ein stärkerer Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Die möchten gerne eingebunden werden, die möchten unterstützt werden und die möchten die Chance haben, sich regional besser zu vernetzen, weil dort ja begrenzte Kapazitäten sind bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch eine zentrale Forderung, die dort aufgestellt wurde.
Wir haben nicht nur die direkten Fragen gestellt, sondern auch die Antworten miteinander korreliert. Und eines, was wir hier herausgefunden haben, ist, wie gut ein Standort sein Unternehmen begleitet, macht wirklich einen Unterschied. Wir haben konkret gefragt, wie Unternehmen die Unterstützung durch ihre Verwaltung, durch ihre Oberbürgermeister und Bürgermeister wahrnehmen. Natürlich, in größeren Städten ist naturgemäß diese Nähe zu den Unternehmen schwieriger darzustellen, allein aufgrund der schieren Anzahl an Unternehmen. In diesen größeren Städten spielen dann häufig die Wirtschaftsförderung eine entsprechende Rolle. Die Daten zeigen aber ganz klar, dort, wo die Unternehmen sich besser betreut fühlen, ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sich die Unternehmen in 10 Jahren noch vor Ort sehen. Wir sehen also, diese Betreuung der Unternehmen vor Ort durch die Ansprechpartner, durch die Verwaltung, die kann einen Riesenunterschied machen und Standortfaktoren zum Positiven wenden.
Etwas anderer Block jetzt. Ich glaube, das war eine sehr eindrucksvolle Folie. Jetzt die Frage, was sind die größten Herausforderungen für die Unternehmen vor Ort? Da kann ich jetzt wieder sagen, nichts Überraschendes. Energiepreise. Die Themen werden schon seit Jahren als einer der drückenden Themen adressiert. Wichtig zu wissen, die Befragung hat vor dem Irankrieg stattgefunden. Also auch da wurde von den Unternehmen klar formuliert, das ist unser drängendstes Problem, die steigenden Energiepreise. Wenn Sie mir erlauben, die zwei unteren Punkten, Demografie und Fachkräftemangel zusammenzunehmen, das sind drängende Themen, das sind drängende Herausforderungen. Demografie, Babyboomer-Generation, die dann das Unternehmen verlassen und keine passenden Fachkräfte, die man dann sofort da einsetzen kann. Vielleicht noch ein Blick, der in der untersten Zeile sich wieder spiegelt. Zölle mit den Handelspartnern sind von 46% als eine der größten Herausforderungen genannt. Jetzt könnte man sagen, das ist ja nur die Hälfte der Unternehmen, also kein Problem. Das sind aber die Unternehmen, die tatsächlich international tätig sind, die auch in Zukunft international tätig sein wollen. Und die haben dieses Problem für sich als starkes Problem, als starke Herausforderungen identifiziert. Und da sieht man, dass die Weltpolitik dann oben bei den Energiepreisen und unten bei den Zöllen auch hier in Böblingen die Unternehmen tangiert und große Herausforderungen für die Unternehmen darstellt. Also Internationalität ist auch bei uns in Böblingen eine Herausforderung. Und jetzt die Situation, die wir alle kennen, vergrößert diese Herausforderung noch. Noch eine Branchensicht haben wir als nächstes, glaube ich.
Die Fachkräftesicht.
Ja.
Die Fachkräftesicht, unser Problem Nummer 3, war letztes Jahr noch Problem Nummer 2. Aber man muss sagen, das Thema ist überhaupt nicht vom Tisch. Im Gegenteil, alle Branchen haben weiterhin Probleme, Fachkräfte zu finden. Das Problem ist allerdings etwas weniger drängend geworden. Jetzt fragt man sich, ist das jetzt eine gute Nachricht? Die Antwort ist natürlich leider, nein, ist es nicht. Denn wir haben nicht deutlich mehr Fachkräfte, die von den Schulen oder Hochschulen abgehen in die Unternehmen. Es hat leider viel mehr damit zu tun, was wir vorher gesehen haben. Wie viele Leute stellt ihr denn ein? Plant ihr, Arbeitsplätze aufzubauen? Das ist in den Unternehmen weniger der Fall als in den vergangenen Jahren. Und deswegen haben wir auch schlichtweg einen weniger starken Wettbewerb um diese Fachkräfte. Und das entspannt die Situation. Also muss man sagen, leider nicht Entspannung, sondern ein Alarmsignal.
So, jetzt habe ich endlich eine Folie, die eine gute Botschaft darstellt. Wir haben gefragt, hat aus Ihrer Sicht Ihr Unternehmen die richtigen Maßnahmen ergriffen, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern? Wir haben Unternehmen im Landkreis, die ein hohes, starkes Selbstbewusstsein haben, die sagen, jawohl, Wir haben die richtigen Maßnahmen, wir werden die Wettbewerbsfähigkeit steigern und das ist alles bei uns richtig angelegt, strategisch richtig angelegt. Wir haben die richtigen Themen bei uns im Unternehmen implementiert, die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben dann noch als nächste Frage gefragt, welche Bedeutung hat denn KI für Ihr Unternehmen? Denn was Herr Wendt, Sie gesagt haben, hätte man ja jetzt eigentlich erwarten können, dass es ähnlich positiv ausschlägt im Sinne von, ja klar, hat große Auswirkungen, weil große Transformation bevorsteht. Das Spielfeld wird geändert. Die Spielregeln, haben Sie gesagt, sorry. Regeln ändern sich. Also muss das strategisch abgebildet werden. Aber wir sehen hier, dass die Bedeutung der KI doch ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. In der Industrie sehr stark, im Handwerk weniger. Interessant ist die Verschiebung bei Gastronomie und Tourismus zwischen 2025 und 2026, dass dort die Bedeutung der KI nachgelassen hat, die wahrgenommene Bedeutung der KI fürs Unternehmen nachgelassen hat. Dafür haben wir keine Erklärung. Entweder sind die Unternehmen schon durch mit KI, haben alles umgesetzt, was umsetzbar ist, aber ich glaube, Herr Wendt, Sie hätten da bestimmt noch ein paar Ideen, was man da machen kann, oder es wird überlagert und das ist wahrscheinlich eher die größere Wahrscheinlichkeit, es wird überlagert von den aktuellen Herausforderungen, von den anderen Themen, von den Schwierigkeiten, die gerade in dieser Branche da sind, dass man so sinngemäß sagt, bleib mir fort mit der Innovation, bleib mir fort mit KI, ich habe genügend zu tun, mein Unternehmen über Wasser zu halten. Das ist eher eine, aber das ist eine Interpretation, aber eher eine Erklärung, ein Erklärungsansatz dafür, dass die Bedeutung der KI für diese Unternehmen eher als schwächer eingeschätzt wurde.
Aber wir sehen natürlich hier sehr gut, gerade im Handwerk, Gastronomie, die Kernvorteile, die Wettbewerbsvorteile in diesen Branchen, die liegen nicht unbedingt in der KI, die sind eher also erleichternde Faktoren. Und gerade die Gastronomie, wenn sie erkennt, mein Wert liegt im direkten Kontakt, im Kundenkontakt, darauf fokussiere ich mich auch, dann wird diese wahrgenommene Wichtigkeit eventuell auch geringer.
Damit ist auch das Handwerksthema, glaube ich, sehr plausibel, weil dort wird die Dienstleistung direkt am Gewerk erbracht. Und da tut sich die KI im Moment schwer, das zu machen. Ein Dach zu decken, eine Heizung zu tauschen, da braucht man doch immer noch die Menschen dazu. Also die Unternehmen, das nochmal zusammenfassend, letzten zwei Folien, die Unternehmen sagen, wir haben strategisch alles richtig gemacht. KI ist, bei großer Motor, ist wichtig für uns. Aber wir haben auch gefragt, wie setzt ihr das denn dann ein?
Ganz genau. Von der Einschätzung zur Umsetzung. Wir haben gefragt, in welchem Umfang setzen Sie denn KI in Ihrem Unternehmen bereits ein? Also wie ist der Reifegrad? Und hier sehen wir ein Riesenparadox zu dem, was Markus gerade eben erklärt hat. Wir haben gerade eben gesehen, gerade im Bereich Dienstleistung, Industrie, 80% der Unternehmen schätzen KI als sehr, sehr relevant ein, als dominantes Thema auch für ihre Zukunft. Aber gerade in diesen zwei Branchen, nur 40% der Unternehmen setzen KI in mehreren Geschäftsbereichen oder gar strategisch verankert sein. Das ist verankert ein. Das ist also sogar der allerkleinste Anteil. Also das erstaunt einen doch sehr. Wir sehen, die Unternehmen sind sehr zuversichtlich, dass sie alles in die Wege geleitet haben. Sie schätzen KI als dominantes Thema ein. Aber was den konkreten Umsetzungsgrad angeht, da sind wir dann doch noch einen guten Schritt hinterher.
Insbesondere, wenn wir uns noch vor Augen führen, dass es ja eine Erkenntnis gibt, wenn ich eine unsichere Zukunft habe, wenn Themen der Zukunft unsicher sind, dann macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Eine Beschäftigung mit den Zukunftsthemen, eine Beschäftigung mit den Unsicherheitsfaktoren bringt einen Umgang damit, bringt eine gewisse Sicherheit und bringt dann auch einen Positivismus und Optimismus in die Zukunft. Und genau das ist wieder eine Korrelationsanalyse, die wir gemacht haben. Wir haben korreliert die Frage, wie sehen Sie die mittel- und langfristigen Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens und die Unternehmen, die KI stark einsetzen. Und da sehen wir ganz klar, dass Unternehmen, die KI-affin sind, die sie schon einsetzen, die schauen auch positiver in die Zukunft. Das ist genau das. Nicht über die Unsicherheit jammern, nicht über die Bedrohung der KI reden und lamentieren, sondern sich damit auseinandersetzen. Und dann gibt es Chancen und die Chancen nutzen und damit auch eine positive, optimistische Sicht auf die Zukunft für sich generieren. Ich bin nochmal dran, gell?
Mhm.
Also, wir haben dann noch gefragt, welche Effekte erwarten Sie für Ihr Unternehmen durch die wachsende Bedeutung von KI? Wir haben es Ihnen hier übersichtlich einfach gemacht. Alle Effekte, die was mit Kosten, mit Effizienz zu tun haben, haben wir orange eingefärbt. Und alle Effekte, die was mit Verbesserung und Erweiterung, mit Verbesserung des Geschäftsmodells zu tun haben, haben wir blau eingefärbt. Sie sehen hier eine ganz klare Fokussierung auf das Thema Kosten und Effizienz. Auch das, erwähnt hatten Sie vorhin gesagt, das sind die zwei ersten Punkte, an die man denkt, an die Unternehmen denken. Mir ist aber wichtig, dass die zweite Seite, nämlich die Chancen fürs Geschäftsmodell, die müssen noch viel stärker im Zentrum sein, denn jeder hat Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln. Schneller zu werden heißt nicht nur, ich kann in der gleichen Zeit mehr machen, sondern schneller zu werden heißt, ich kann mehr machen. Und das sind die Punkte, glaube ich, die wir uns immer wieder auch vor Augen führen müssen. Wir haben dann in der nächsten Folie, in der nächsten Frage auch nochmal gefragt, welche Auswirkungen auf Ihre Beschäftigten erwarten Sie durch den Einsatz von KI? Und hier auch wieder, alles was orange ist, hat was mit Effizienzsteigerung, mit Kostenreduktion zu tun und alles was blau ist, Verbesserung. Hier sehen wir schon etwas mehr blau. Zwar nicht in der stärksten Ausprägung, aber durchaus werden hier Chancen gesehen, wie eine Erweiterung im bestehenden Tätigkeitsfeld, wie auch Verankerung von neuen, besseren Qualifikationsprofilen. Aber das sind Dinge, die durchaus dann positiv wirken, aber die sind nicht im zentralen Fokus bei unseren Unternehmen, die wir befragt haben.
So, jetzt ist natürlich die gute Frage. Alle Unternehmen sehen es als wichtig an, nur wenige nutzen aber KI strategisch. Wir haben also gefragt, was hindert denn die Unternehmen daran? Und immerhin 17% sagen, gar nichts hindert uns. Wir kommen wunderbar voran, es läuft. Aber 17% bedeutet eben auch 83% sehen das anders. Also wie schaut's bei den anderen aus? Investitionskosten oder fehlende Renditeerwartungen sind eher nicht der Grund, warum KI weniger strategisch eingesetzt wird bis jetzt. Die oberen Punkte sind interessant. Wir sehen hier fehlende Zeit und mangelnde Priorisierung, Datenschutz, IT-Sicherheit, also Bedenken. Wir sehen fehlendes Know-how, also wir haben niemand in unserem Unternehmen, der das übernehmen könnte. Und was wir hier sehen, ist weniger das Erkenntnisproblem. Das haben wir davor gesehen. Die Leute, die Unternehmen verstehen, das wird ein Riesenthema, das ist schon jetzt ein Riesenthema für uns. Die Unternehmen wissen, wohin die Reise geht, aber wir haben Umsetzungsprobleme. Stagnierende Wirtschaft, hohe Bürokratie, unsichere Märkte, die machen es den Unternehmen einfach schwer, unternehmerischen Mut zu zeigen. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse dieses Wirtschaftsbarometers. Die Erkenntnis ist da, jetzt braucht es Mut zur Umsetzung und Tempo und politischen Rückenwind.
Jetzt kommt die letzte Folie zur Statistik.
Genau.
Ich hab mich immer gefreut, dass wir so viel Zeit noch haben, bis ich kapiert habe, die Uhr.
Das ist die Uhrzeit.
Die läuft hoch und nicht runter. Also, letzte Folie.
Wir haben die Unternehmen zum Abschluss gefragt. Wir sind am Ende. Hand aufs Herz. Sind Sie eigentlich in 10 Jahren noch hier? Markus, was sagen die Unternehmen?
Ja, also erstmal eingeschoben. Ich kenne ein Unternehmen, das Hand aufs Herz in 10 Jahren noch da sein wird. Das wird in 2 Jahren 200 Jahre alt und wird auch in 208 Jahren noch da sein, nämlich die Kasparkasse Böblingen. Dafür gebe ich Ihnen heute hier mein Wort. Und jeder, der das einklagen will, kann gerne dann in 10 Jahren auf mich zukommen. Wir sind auf jeden Fall noch da.
Also Sie haben Ja gesagt.
Ja, genau. Gut. Also wir kennen dann schon zwei, die bei der Befragung Ja gesagt haben. IBM hat das Gleiche vorhin ja auch gesagt. Ich möchte mal starten mit den gelb- und orangenen Auswertungen, die uns zeigen, dass die Branchen dann schon unterschiedlich sich einschätzen in der Frage, bin ich in 10 Jahren noch da? Und ganz bedenklich, schwierig, fliege mal Richtung Handwerker, wo ist der Herr Nisch, Herr Wagner, ist für mich diese 20% im Handwerk, die sagen, in 10 Jahren bin ich nicht mehr da. Also 18,7%. Das ist durchaus was wir in unseren Kundengesprächen auch wahrnehmen. Das Nachfolgethema, das sich vielen Unternehmern stellt, wo die Nachfolger nicht da sind, wo die Kinder das nicht übernehmen wollen. In vielen Gesprächen spielt es eine Rolle und dafür haben wir jetzt eine statistische Validität, weil das aus den Ergebnissen der Befragung auch hervorgeht. Wenn wir dann die unteren blauen Balken uns anschauen, dann sehen wir ein Gefälle zwischen großen Städten und kleinen Städten, was aus meiner Sicht ein Stück weit auf der Hand liegt, weil wir in den großen Städten viel mehr Handel, viel mehr Einzelhandel haben, viel mehr Gastronomie, Anteil an der Industrie, an den Unternehmen, sodass dort der Anteil, der dann hier bei Orange und Gelb ist, sich auch widerspiegelt in der Einschätzung insgesamt, wenn man die auf die Kommunen aufsplittet. Und zur Gesamtauswertung in den oberen Turmdarstellungen kann man sagen, wenn man die Unternehmen anschaut, die sagen, in 10 Jahren bin ich noch da, kaum Veränderung, aber nur 2/3. Also 1/3 der Unternehmen sagt, ich bin unsicher oder ich werde nicht mehr da sein. Und das ist was, was mir tatsächlich auf der Seele brennt, wo wir arbeiten müssen, dass der Anteil der Unternehmen insgesamt 12,6%, also jeder 10., der sagt, ich bin in 10 Jahren nicht mehr da, das weiß ich heute schon. Der Anteil ist zunehmend im Vergleich zur Vorbefragung. Das gilt, glaube ich, in unserer gemeinsamen Anstrengung zu vermeiden, zu verbessern, dass wir diese Unternehmen bei uns im Landkreis halten.
Und der weitere große Unterschied, den wir hier herausgearbeitet haben, ist zwischen Groß und Klein und Mittel. Gerade die kleineren und mittleren Unternehmen sehen sich unsicherer, sehen sich auch eventuell in den 10 Jahren definitiv nicht mehr da. Thema Nachfolgeprobleme, aber auch eben aktuelle Herausforderungen. Wir haben bei diesen Unternehmen aber auch gesehen, dass sie sich durch Bürokratie stärker belastet fühlen, dass sie sich durch die Marktunsicherheit stärker belastet fühlen und dass sie auch KI weniger stark in ihren Unternehmen bereits umgesetzt haben. Und das könnte aber ein Drehpunkt sein. Denn KI hat auch die Möglichkeit, kleinere und mittlere Unternehmen einen riesen Produktivitätshebel zu gehen und gewisse Größennachteile auch auszugleichen. Das ist ein Thema, ein Potenzial, das wir jetzt auch gleich in unserer Podiumsdiskussion unter anderem aufgreifen werden. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir diese Themen jetzt miteinander bearbeiten können.
Vielen Dank.
Super. Ja, vielen Dank, Markus Lindner. Vielen Dank, Christian. Das sind spannende Ergebnisse, keine Frage, aber natürlich auch Ergebnisse, die durchaus an der einen oder anderen Stelle nachdenklich machen. Wir werden gleich in der Diskussion näher drauf eingehen, weil darum soll es uns jetzt gehen. Wie bleiben wir hier im Kreis Böblingen Zukunftsregion? Weil wir wollen ja nicht zurückgucken, wir wollen nach vorne schauen. Der KI-Experte und Management-Professor Ethan Mollick schreibt in seinem Buch Co-Intelligence über das Phänomen künstliche Intelligenz einen ziemlich spannenden Satz. Wir Menschen, diese wandelnden Behältnisse von Wasser und Spurenelementen, haben es geschafft, gut organisierten Sand dazu zu bringen, so zu tun, als würde er denken. Das ist natürlich ganz schön zugespitzt, keine Frage. Aber auch eine ziemlich präzise Beschreibung dessen, was gerade passiert. Maschinen sind nicht mehr nur Assistenten, Maschinen werden zu Mitarbeitenden. Das verändert unsere Wirtschaft, das verändert unsere Arbeit, das verändert den Umgang untereinander. Und womöglich verändert es auch ganze Regionen. Und womöglich auch noch so radikal, wie wir es bisher überhaupt noch nie erlebt haben. Das heißt natürlich für den Kreis Böblingen, eine der industriellen Herzkammern Baden-Württembergs, dass es eine ganz entscheidende Frage gibt. Wie gelingt uns der Wandel zur intelligent vernetzten Zukunftsregion? Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Über Umbrüche und Probleme und Risiken natürlich, aber keine Sorge, wir reden auch ganz viel über Chancen und darüber, wie man diesen Wandel gestalten kann. Und dazu haben wir Gäste eingeladen, die wissen, wovon sie reden. Als erstes darf ich auf die Bühne bitten Ronja Kemmer. Hallo, Frau Kemmer.
Hallo, guten Abend.
Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Frau Kemmer ist geboren in Esslingen und aufgewachsen gleich um die Ecke in Althengstedt. Und sie ist nicht nur CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ulm, sondern auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und zwar für die Bereiche Forschung, Technologie, Raumfahrt, Digitales und Staatsmodernisierung. Ja, wenn das nicht passt heute Abend, dann weiß ich auch nicht. Und außerdem, wir haben es vorher schon von Christian gehört, bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Stuttgart, leitet sie die Verhandlungsgruppe zum Thema Digitalisierung. Na, wir werden schauen, was da noch so alles draus erwächst. Herzlich willkommen, Frau Kemmer.
Dankeschön.
Ich freue mich nun, Dr. Stephen Travers begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie vorstellen.
Wir haben es schon knapp.
Dr. Stephen Travers leitet als Direktor die Bereiche Technology and System Engineering sowie IT für Mercedes-Benz Operations bei der Mercedes-Benz AG. In diesen Rollen verantwortet er die Digitalisierung, Automatisierung und Steuerungstechnik sowie IT. Mit über 16 Jahren Erfahrung im Unternehmen hatte verschiedene technische Management-Positionen innerhalb Operations inne gehabt. Ein Beispiel. Als Mitbegründer des digitalen Produktionsökosystems MO360, man darf auch MO63 sagen oder 360, ne, gestaltete er aktiv die digitale Transformation bei Mercedes-Benz, sowohl auf Business- als auch auf IT-Seite. Zur Erklärung, MO360, eben Mercedes-Benz Cars Operations 360, vernetzt weltweit über 30 Pkw-Werke von Mercedes-Benz, um Effizienz, Qualität und Transparenz durch Echtzeitdaten zu steigern. Dr. Stephen Travers ist Diplom-Informatiker und promovierte an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ein kleiner Frosch im Hals, Sie haben es vielleicht gehört. Auf unseren nächsten Gast freue ich mich ebenso ganz besonders. Er ist auch ein Global Player, ein bisschen anders. Benedikt Kurz. Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber zum ersten Mal habe ich mit Benedikt Kurz in einem SCBZ-Podcast gesprochen. Damals hatte er eben erst auf dem Weg zum Abitur in Sindelfingen die Lernplattform NoUnity gegründet. Heute, um die 6 Jahre später, greifen 30 Millionen Schüler weltweit auf diese Plattform zu. Das in 25 Ländern, die meisten davon in Europa, zum Teil in Lateinamerika und im Moment läuft die Expansion in die USA. Noch eine Zahl. Ja, nicht schlecht. Der Hauptsitz von NoUnity ist in Berlin. Er beschäftigt 80 Mitarbeiter. Das Investorenkapital beträgt 45 Millionen Euro und sein Ziel, sein formuliertes Ziel sind 1 Milliarde Schüler, die er weltweit begleiten möchte. Benedikt Kurz gehört darüber hinaus zum Mitglied oder ist Vorstandsmitglied des Deutschen Startup-Verbandes mit 1500 Unternehmen, die da unter diesem Netz sind und, schlimm genug, Tennis spielen kann er auch. Einst war er für den VfL Sindelfingen in der Jugend zweifacher deutscher Vizemeister. Herzlich willkommen, Benedikt.
Ja, unser vierter Gast hat überhaupt keine Anfahrtskizze gebraucht. Herzlich willkommen, Isabel Sibley.
Hallo.
Ich erzähle Ihnen natürlich auch, warum. Isabel Sibley ist bei IBM Distinguished Engineer im Bereich Observability. Sie erklärt uns nachher schon, was dahinter steckt. Und sie leitet gleichzeitig die Softwareentwicklung von IBM in Deutschland. Neben der Führungsverantwortung bleibt sie nach eigenem Bekunden bewusst nah an der Technik, probiert Neues aus, entwickelt Prototypen und lernt kontinuierlich dazu. Das ist gerade bei der aktuellen Geschwindigkeit im Tech-Bereich sicher auch eine Herausforderung. Besonders wichtig ist ja nach eigenem Bekunden der direkte Austausch mit Ihren Kundinnen und Kunden. Schön, dass Sie da sind. Ja, jetzt machen wir doch mal alle zusammen den Realitätscheck. Wie steht es eigentlich in unserer Region bei KI? Wie sieht es eigentlich wirklich aus, Frau Sibley? Wie groß ist eigentlich die Veränderung durch KI tatsächlich? Ist es ein Hype, der irgendwann wieder vorbeigeht? Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren hat es geheißen, das Internet, das geht auch wieder weg. Ist jetzt ein bisschen anders gekommen. Oder ist eher das Gegenteil der Fall? Wir unterschätzen die Entwicklung total. Wo liegt die Wahrheit aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, wir sehen beides. Wir sehen manchmal Überschätzung der Magie von so einzelnen Tools, wo man ein paar Dinge ausprobiert und denkt, okay, fantastisch, kann ich schnell irgendwie im Enterprise skalieren. Aber was wir unterschätzen, sind zwei Sachen aus meiner Sicht. Das eine ist die langfristige und strukturelle Veränderung, sage ich gleich noch was dazu. Und das andere ist die Geschwindigkeit. Ich komme aus der Softwareentwicklung, ich mache das seit 20 Jahren und das habe ich noch nie erlebt. Und ich möchte es an einem ganz plakativen Beispiel bringen. ist der Bereich Standards. Also Sie kennen vielleicht TCP/IP und HTTP. Der TCP/IP-Standard ist in den Ende 70er, 80er entstanden, 10 Jahre gebraucht von Inception, bis tatsächlich der Standard verabschiedet war. HTTP ist so Ende der 80er, Anfang der 90er. Das hat so 6 oder 7 Jahre gedauert. Und wir haben jetzt im Bereich agentischer KI einen Standard, der es einem Agenten erlaubt, auf seine Umgebung zuzugreifen. Das Ding heißt Model Context Protocol, MCP, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und MCP hat gebraucht von initialem Vorschlag bis de facto Industriestandard weniger als 6 Monate. Das hat Anthropic vorgeschlagen im November 2024. Und Mitte 2025 haben wir auch hier in der IBM die ersten Agenten rausgebracht. Konnte ich mir niemals vorstellen. Das war eine Geschwindigkeit, die finde ich wahnsinnig. Und das fordert uns alle als Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch als Führungskräfte, mit dieser Geschwindigkeit mitzugehen. Und ich sehe das an mir selber. Ich habe noch nie so viel Hands-on gemacht in so kurzer Zeit. Und ich hatte auch noch nie so extreme FOMO, dass ich irgendeine technologische Entwicklung verpasse, wenn ich nicht wirklich im, würde ich mal sagen, mindestens Wochentag schaue, was tut sich, was bewegt sich und was ist Neues möglich. Und mir macht es viel Spaß, aber manchmal ist es schon auch so ein ganz kleines bisschen beängstigend.
Jetzt ist Ihr Unternehmen und jetzt sind ja auch Sie weltweit vernetzt. Mhm. Wie schneidet da aus Ihrer Beobachtung Deutschland gerade ab? Sind wir so mittendrin in dem Strom, der bei KI gerade passiert? Sind wir eher vorne dran oder eher langsam?
Also es gibt, ich bin ja ein bisschen in der Blase, in der Softwareentwicklung muss man natürlich sagen, ich finde, da stehen wir ganz gut da. Wir sind natürlich ein bisschen langsamer, wir sind jetzt kein Silicon Valley, wo nochmal einfach eine ganz andere Geschwindigkeit passiert. Wir tun uns ein bisschen schwer, damit so mutige Entscheidungen zu treffen und uns von dem zu lösen, was wir mal gekannt haben, wo wir wussten, das funktioniert, German Engineering läuft, zu, ich muss jetzt auch mal irgendwie in die Ungewissheit gehen und mal was ausprobieren und auch mal sehen, das, was ich bisher an Erfahrungen gemacht habe, das trägt vielleicht gar nicht mehr so hundertprozentig, sondern ich muss das neu quasi grundieren. Und ich finde, da haben wir echt noch Potenzial, uns da ein bisschen mehr in die Bewegung zu bringen und auch einfach mehr zu probieren und mal zu schauen, ob wir das anders machen können als in der Vergangenheit.
Ich muss bei Ihnen noch ganz kurz bleiben. Mhm. Wir haben gerade eben von Unendlichkeiten gehört, TCP/IP, HTTP und auf einmal soll alles nach einem halben Jahr schon wieder ganz anders sein und dann wird es noch schneller gehen und Sie entwickeln wie verrückt. Mhm. Wie kriegen Sie das an die Leute ran? Also das ist doch das Problem.
Also alle Softwareentwicklungsteams, die ich kenne, haben längere Backlogs, nennen wir das, mit Feature Requirements als das, was wir tatsächlich aktuell schaffen können. Also ich glaube, die...
Das heißt auf Deutsch?
Anforderungslisten von Anforderungen von Kunden oder wo man glaubt, man muss bestimmte Dinge tun, um das Produkt irgendwie weiterzuentwickeln. Und also da haben wir echt noch viel Potenzial, da schneller zu werden. Was auf jeden Fall ein Thema ist, ist die Verortung von den kompletten Technologien, die wir rausbringen, in der Breite im Unternehmen. Das hat sich jetzt aber aus meiner Sicht, wenn man jetzt so die reine Softwareproduktlandschaft anbelangt, nicht so sehr verschlimmert. Das war schon immer ein Thema. Neue Lösungen, vor allem in der Breite und im Enterprise-Kontext quasi in die Teams reinzubekommen.
Frau Kemmer, wenn Sie das jetzt hören als Politikerin, wie schnell sich diese Schnellboote bewegen, wie bewerten Sie dieses Thema aus Sicht der Politik, die manchmal daherkommt wie ein Tanker?
Ich würde sagen, vielleicht nicht nur manchmal, wobei es auch nicht vielleicht der Anspruch von Politik sein kann, schneller zu sein als Unternehmen, sondern der Staat ist ein Stück weit ja immer reaktiv, aber er muss trotz all dem auch agiler werden. Ich fange vielleicht mit etwas Positivem an, wenn wir auf den Standort blicken. Ich glaube an sich von den Grundvoraussetzungen her, manche singen ja schon manchmal so den Abgesang auf den Standort Deutschland, sind wir eigentlich positiv aufgestellt. Wir haben eine super industrielle Basis, wir haben einen Mittelstand, wir haben hervorragende Forschungszentren. So, aber wir stehen vor wirklich großen, würde ich schon auch sagen, Herausforderungen. Und ein Teil sozusagen vielleicht der schlechten, aber auch der guten Nachricht ist, ich glaube, einiges davon ist auch hausgemacht. Und ich komme gleich noch spezifisch aufs Thema KI. Wenn wir auf das Thema gucken, wie flexibel ist unser Arbeitsmarkt, wie hoch sind unsere Energiepreise, das Thema hat ja auch in der Befragung eine Rolle gespielt, aber eben auch, wie funktionsfähig, wie schnell kann auch der Staat entscheiden. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich ansetzen. Und wenn wir jetzt ganz spezifisch auf das Thema KI auch in Baden-Württemberg schauen, würde ich sagen, auch da haben wir erstmal super viele gute, eigentlich auch Akteure in der Landschaft. Wir haben neben der IBM, bei der wir heute zu Gast sein dürfen, die SAP, Schwarzdigits, wir haben das Cyber Valley, wir haben den IPAI, Black Forest Labs. Also wir haben, glaube ich, da ganz viel auch Talent, Innovation. Und wir müssen aber eben schauen, dass die auch wieder ein Stück weit entfesselt werden. Und ja, es stimmt, ich glaube, das, was Sie gesagt haben, das Thema Innovationszyklen, das ist schon eins, was viele umtreibt, weil dass technologische Sprünge irgendwie mit dazugehören, ist ja klar. Also die IBM arbeitet heute ja auch nicht mehr mit Lochkarten. Trotzdem stellt sie noch ganz viele Arbeitsplätze zur Verfügung. Aber die Schnelligkeit ist, glaube ich, das, was viele umtreibt. Und auch wenn ich mit Freunden spreche, die auch im Softwarebereich tätig sind, die sagen genau das Gleiche, wenn die mal eine Woche in Anführungszeichen im Urlaub sind, hat sich gefühlt schon wieder die halbe Welt verändert. Und deswegen, was muss jetzt der Staat tun oder wo, glaube ich, liegen unsere Hausaufgaben? Ist schon auch klar, das eine, also nochmal Entfesselung, dass auch wirklich die großen Talente, die wir haben, wieder ja, befreiter arbeiten können. Und das andere ist eben auch, und vielleicht die Kehrseite der Medaille, natürlich, wenn der Staat agiler sein will, muss er neben der Frage auch von weniger Regulatorik mal in manchen Bereichen vielleicht selber mal KI einsetzen. Also die Demografie setzt uns alle ja vor riesige Herausforderungen. Und wenn unser Land noch wachsen will künftig auch, wenn wir Wohlstand erhalten wollen, wird es ein Stück weit eben nur mit Automatisierung gehen. Und vielleicht liegt da auch eine der großen Chancen von KI.
Wissen Sie, was ich stark finde? Wenn Sie eine Frage beantworten, die hier auf dem Zettel steht. Und zwar die Einordnung unseres Standorts und unserer Region in Baden-Württemberg. Auch das hört sich jetzt erstmal so gar nicht so schlecht an, vor allem wenn wir jetzt gerade eben ein bisschen ernüchternde Zahlen zum Teil beim Wirtschaftsbarometer gehört haben. Frau Sibley, nochmal vielleicht zu Ihnen. Das Wirtschaftsbarometer gerade eben, und ich will darauf zurückkommen, da hat gezeigt, viele Unternehmen halten KI für entscheidend. Wissen aber nicht, wie sie es vor allem strategisch einsetzen sollen.
Ja.
Warum bleibt es so oft beim Experiment und kommt nicht wirklich zur Transformation, also zum bewussten Umdenken?
Ja, also ich arbeite ja so im Tagesgeschäft viel mit großen Unternehmen, viel lokal oder viel regional, in Deutschland, aber auch international. Und oft wird, ich komme ja aus dem Betrieb, also aus dem Softwarebetrieb, Serverbetrieb, das ist so quasi meine Heimat. Und da gibt es oft die Frage von den Vorständen, was machen wir denn mit KI? Und das ist die falsche Frage. Die Frage muss sein, wo drückt uns der Schuh so arg, dass wir was verändern wollen? Und wo gibt es neue Technologien, die vielleicht ein Problem lösen, das wir schon haben? Und dafür, also es braucht eine andere Fragestellung, man muss weg von diesem ganzen Buzzword-Bingo, ah, jetzt haben wir was mit KI gemacht, Haken dran, Spitze. Und wir brauchen Mut in den Führungsriegen und bei den einzelnen Führungskräften. Weil in dem Moment, also KI ist ja ganz oft nicht vorhersehbar, also nicht deterministisch. Und da kann ich mich nicht mehr so auf meine vorgefertigten Pläne und Ideen und Strukturen verlassen, da muss ich ins Risiko gehen. Und da muss ich mich trauen, was auszuprobieren und auch mal was vorherzusagen und dann auch dazu stehen, wenn es nicht geklappt hat. Und das finde ich super wichtig und das kommt mir oft zu kurz bei diesen ganzen Projekten, dass man nicht weiß, wenn A, dann habe ich B und dann habe ich C als Projektausgang, sondern vielleicht ist C nachher gar nicht mehr das Ziel, weil ich auf der Reise was gelernt habe und mich dahingehend dann verändern muss.
Herr Trevor, Sie nicken.
Gut.
Sie nicken sehr oft aus der Praxis raus bei einem globalen Unternehmen, das schon tatsächlich sehr viele Prozesse unter einen Hut bringen will. Wie gelingt es dort eben so schnell zu denken oder schnell zu denken und Prozesse anzustoßen und umzudenken, immer wieder aufs Neue?
Ja, also ich glaube, die Punkte, die Sie angesprochen haben, eben sehr, sehr valide Punkte. Ich würde dennoch gerne auch ein bisschen das noch ergänzen und auch so ein bisschen die vielleicht diesen mitschwingenden Pessimismus in der Frage, ganz viele Unternehmen tun sich schwer, so ein kleines Stückchen relativieren. Also ich sage mal, wenn ich gerade jetzt eben in die Automobilindustrie schaue, da gibt es schon sehr, sehr viele, nicht nur bei uns im Haus, sondern natürlich bei uns auch, sehr, sehr viele wirklich erfolgreiche KI-Use-Cases, ja. Und wenn ich da eben an die Mitarbeiterproduktivität denke mit Co-Piloten, wenn ich da aber auch wirklich in der Produktionslinie schaue, was da alles mittlerweile mit Hilfe von KI passiert, dann sind das schon auch habhafte Themen. Und gerade diese Themen, die helfen Ihnen natürlich dann auch, dass auch in den Unternehmen das Verständnis für das Thema wächst. Sie haben aber auch eben nach Herausforderungen gefragt auf dem Weg dahin. Die gibt es natürlich. Ich glaube, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, Sie merken das alle, wenn Sie mit Ihrem ChatGPT oder welches Modell Sie auch immer benutzen, eben arbeiten, das ist mittlerweile deswegen so exzellent gut, weil es halt mit unglaublich vielen Daten trainiert worden ist. Und wenn Sie ein Unternehmen sind und erfolgreich KI einsetzen wollen, dann brauchen Sie halt eben auch Ihre Unternehmensdaten vernünftig im Zugriff. Denn Ihre Unternehmensdaten stehen ja hoffentlich nicht im Internet und sind dementsprechend nicht in die Trainings der Modelle eben eingeflossen. Das heißt, letztlich müssen Sie halt eben, damit Sie KI auch wirklich erfolgreich skalieren können, müssen Sie halt eben auch Ihre Unternehmensdaten ein bisschen sortiert haben, im Zugriff haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist, was ich auch im Netzwerk eben mitbekomme, dass da Unternehmen sich leichter tun, die halt eben wirklich die Priorität von Daten schon erkannt haben. Ja, und ich glaube, ein Punkt ist auch wichtig, knüpft so ein bisschen an Ihren letzten Punkt an, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit. Wenn Sie, das ist so schnell, wie sich die Zeit da entwickelt. Ja, auch wieder, ich mache die Analogie, als wir alle vor ungefähr 3 Jahren das erste Mal dann mit auch ChatGPT rumgespielt haben, da war also der erste Moment Wahnsinn, was da geht. So der zweite Moment, wenn man so ein bisschen tiefer nachgefragt hat, haben wir gedacht, Mensch, das erzählt irgendwie auch ganz schön viel Quatsch manchmal, ne? Mhm. Aber wenn Sie gucken, wie sich das jetzt in dieser kurzen Zeit verändert hat und was für extrem komplexe Fragestellungen Sie da mittlerweile in einer exzellenten Qualität beantworten können, dann trifft genau das zu, was Sie gesagt haben. Da ist eigentlich jede Woche gibt es eine neue Technik, die Sie nutzen können. Das heißt, auch wenn Sie im Unternehmen die Erfahrung gemacht haben, Mensch, das Thema hat jetzt nicht geklappt, ja, dann ist es, glaube ich, völlig okay. Dann wäre es aber fatal zu sagen, KI, das tut nicht, das braucht man gar nicht, ja, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es wenige Zeit später eine Technik gibt, die Ihnen bei einem richtigen Problem dann hilft.
Wie schnell geht es denn, eine neue Technik dann einzupflegen? Ich denke gerade an Datensicherheit auch in einem Unternehmen. Mhm.
Also Sie brauchen natürlich auch ein Stück weit schon auch eine Governance und Guidelines. Sie haben ja immer so ein bisschen natürlich auch so den Trade-off zwischen eben, wie bin ich auf der einen Seite jetzt sehr, sehr schnell, dass ich halt auch solche Innovationssprünge nicht verpasse. Auf der anderen Seite wollen Sie jetzt aber gerade, wenn Sie auch ein großes Unternehmen sind, dann wollen Sie natürlich, dann brauchen Sie auch Lösungen, die skalieren. Ja, das bringt mir nicht, wenn ich jetzt halt eben ein Thema irgendwo mal an einem Ort ausrolle und dann brauche ich sehr, sehr lange, um so einen Use Case in die Welt zu skalieren. Ja, das heißt, es gibt nicht so die richtige eben allumfassende Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, Sie müssen diese Balance halten. Das Wichtige ist, dass Sie eben genug Menschen im Unternehmen haben, die diese Technik gut verstehen, die da informiert bleiben und die dann auch entscheiden können, eben ist jetzt eine neue Innovation, die reingekommen ist, eben bietet die für uns so viel, dass wir da jetzt sagen all in und wirklich ab geht die wilde Fahrt. Oder wir sagen, Mensch, an der Stelle jetzt können wir halt eben mal diese eine Schleife auslassen.
Herr Kurz, die nächste Frage würde ich Ihnen gerne stellen. Was unterscheidet eigentlich Unternehmen, die KI nicht nur im Prozess einsetzen, sondern für die Wertschöpfung? Von denen, die das noch nicht schaffen, die so im Experimentiert vielleicht hängen bleiben. Was muss man denn machen als Unternehmer, damit es klappt?
Also ich glaube, im ersten Schritt unterscheidet zuerst mal alle Unternehmen, die das gerade sehr aktiv nutzen, dass sie wahrscheinlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, in 10 Jahren noch da zu sein. So der Statistik vor. Ich glaube, so das Kernproblem, was wir, glaube ich, oft generell in Deutschland haben, was wir wahrscheinlich gerade in Baden-Württemberg irgendwie sehr groß haben, ist, wahrscheinlich das, was wir vorhin in den Daten gesehen haben, sehr viele Unternehmen KI als Riesenthema sehen, irgendwie anfangen, KI zu nutzen, KI in irgendwelchen Pilot-Use-Cases nutzen etc., aber noch extrem wenige Unternehmen sagen, okay, KI ist für uns wirklich so Kernwertschöpfungstreiber. Und ich glaube, sozusagen die Frage, die du vorher aufgemacht hast, ist so ein bisschen, okay, nicht, was können wir mit KI jetzt machen, sondern eher, okay, was sind die großen Probleme, die wir haben? Und lass uns da mal überlegen, wie wir dafür KI nutzen. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Herangehensweise, die eigentlich jedes Unternehmen haben sollte, weil ich bin schon im Kern sehr stark davon überzeugt, wenn man sich anschaut, was gerade in Amerika passiert, was irgendwie die Kollegen von OpenAI machen, was die Leute von Anthropic machen etc., dann ist das teilweise schon relativ beängstigend, mit welcher Schnelligkeit die rangehen. Und die sind nicht mehr bei der Frage, ja, lass uns mal was mit KI machen, da könnten wir mal was machen, Und das ist immer so, okay, was ist die große Problematik, die wir gerade haben? Und wie nutzen wir KI, um die sinnvoll zu lösen? Und ich glaube, das ist sozusagen für jedes Unternehmen, für jeden Mittelständler, ist das wahrscheinlich so die große Frage. Weil eigentlich ist die Grundlage, die du irgendwie hier hast, gerade in Baden-Württemberg mit Mittelstand, eigentlich extrem wertvoll. Das sagt jeder globale Investor gerade. Wir glauben eigentlich, dass Deutschland in der Welt von KI eine ganz gute Chance hätte, wenn Deutschland es eben schafft, die ganzen Wertschöpfungstiefe, die wir eben haben, die wirklich sinnvoll zu nutzen in der Welt von KI. Weil wir so viel Daten haben, weil so viele Use Cases hier spezifisch da sind von Mittelständern, die kein generelles großes Sprachmodell abdecken wird. Aber ich glaube, es braucht halt so einen sehr starken Umsetzungswille von ganz oben zu sagen, okay, hey, ich bin auch mal fein damit, wenn jetzt mal 2 Quartale oder 2 Jahre das nicht alles so läuft wie davor. Ich weiß aber, dass ich sonst in 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich ein Riesenproblem haben werde. Und ich glaube, das ist schon was häufig noch unterschätzt wird, weil es ja alles noch irgendwie so ein bisschen läuft. Und ich glaube schon, dass KI deswegen deutlich mehr als jetzt nur ein Effizienztreiber in den meisten Unternehmen ist. Ich glaube, so fängt es häufig an im ersten Schritt. Okay, wie mache ich meine Buchhaltung einfacher? Wie mache ich irgendwie Finance einfacher? Wie mache ich HR einfacher etc.? Aber ich glaube, der große Level von KI ist eigentlich, okay, was habe ich für große Probleme im Unternehmen und wie schaffe ich es, KI da wirklich einzusetzen und KI da sinnvoll zu nutzen? Ich glaube, das muss jedes Unternehmen sich irgendwie konstant fragen, sonst wird es irgendwann problematisch.
Da würde mich ein praktisches Beispiel interessieren, wo ihr vielleicht ein großes Problem definiert habt und das gelöst habt durch die KI.
Also bei uns sozusagen, ich meine, im Kern, wir sagen bei der Unity zum Beispiel inzwischen, wir sind 80 Mitarbeiter, wir machen damit so inzwischen knapp 30 Länder. Wir wollen auch gerade gar nicht viel weiter wachsen auf Mitarbeiterseite, weil wir eigentlich sagen, alles, was durch KI passiert, gerade durch die Updates, die in den letzten Monaten kamen, vor allem von Anthropic, passiert so wahnsinnig viel, dass man gerade auf Engineering-Seite, also Entwickler, einfach gar nicht mehr diese Anzahl an Entwicklern, zumindest für das, was wir gerade machen, unbedingt braucht. So, das ist jetzt nicht unbedingt der mega positive Ausblick, ehrlicherweise. Was wir auf der anderen Seite aber sozusagen sehen, was positiver ist, dass auch relativ viele neue Jobs dadurch entstehen. Was heißt das konkret? Wir haben bei uns inzwischen einen Job. Früher gab es Produktmanager, es gab Entwickler, es gab Designer, es gab ganz viele verschiedene Jobs in einer Kette, wie ein Produkt entsteht. Egal ob digitales Produkt oder Offline-Produkt. Das kann inzwischen bei uns eine Person zusammen machen. Dadurch kommen natürlich aber auch ganz andere Leute dafür in Frage, eben genau das zu machen. Das heißt, da entsteht ein ganz neuer Job. Das ist ein Thema, was wir bei uns gerade sehen. Anderes Thema, was wir sehr, sehr viel machen, wir haben natürlich, dadurch, dass wir 30 Millionen Schüler haben und wahnsinnig viele Daten haben, diese Daten, mit denen wir was anfangen müssen. Von wegen, okay, wie schaffen wir es, diese Daten zu nutzen, um damit das Produkt zu verbessern? Das heißt, was wir sehr stark machen, ist, wir nutzen große Modelle, um diese Daten auszuwerten, um zu schauen, okay, hey, wie nutzt ein Schüler das? Wie nutzt ein Schüler das? Wie machen wir das Produkt dadurch besser? Und das hat bei uns im Kern dazu geführt, dass wir mit einem gleich großen Team, wenn man jetzt einfach dieses, wenn man das letzte Jahr vergleicht, mehr als 3-mal so viel Output auf Engineering-Seite geschafft haben. Und das ist, glaube ich, schon relativ konkret, wie sozusagen KI, wenn man es richtig einsetzt, einfach extrem, ein extremer Hebel sein kann.
Frau Sipke, gibt es denn Branchen, die dieses KI-Tempo eher mitgehen im Moment als andere, wenn Sie Ihre Kunden so anschauen?
Also alle, die Software entwickeln, das ist, glaube ich, klar, weil das einfach durch die Entwicklung in den letzten so 12 bis 18 Monaten einfach signifikant beschleunigt wurde. Also sowohl was die Qualität des Codes, der rauskommt, anbelangt, aber auch die Interaktionsmodelle damit. Das ist das eine. Und da wir sehr viele Kunden haben, die selber auch Softwareentwicklung machen, also jetzt seien es Banken, Versicherungen, große Verkehrsbetriebe, profitieren die da alle davon. Und zusätzlich sind es Branchen, wo es Möglichkeiten zur Automatisierung gibt, wo es Abläufe, Workflows gibt, die viele kleinteilige Schritte beinhalten, die bisher sehr menschenintensiv und digital waren. Also in dem Moment, wo man raus muss aus quasi dem Bildschirm, ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die Robotik noch nicht so weit ist. Das wird sich aber, glaube ich, auch zügig ändern. Aber alles das, was digital automatisiert und beschleunigt werden kann, hat enormes Potenzial und verzeichnet in Einzelfällen auch enorme Gewinne. Das hatte der Wolfgang vorher schon angesprochen, jetzt bei uns alleine auch intern.
Die Robotik haben wir ja gerade ein aktuelles Beispiel, ne, mit dem Halbmarathon-Weltrekord, der in Peking gelaufen worden ist, schneller als der Mensch. Mhm. Nochmal zum Gewinn über KI. Ich denke auch, wenn man neue Modelle einsetzt, Herr Travers, da gibt es dann auch Risiken, vielleicht auch Fehler, aus denen man lernen kann. Wir sind ja unter uns. Aber gab es da mal so einen Irrweg, aus dem man dann gelernt hat, gerade in Ihrem Bereich, oh, das würde ich jetzt nicht mehr tun?
Ja, selbstverständlich. Also ich würde sogar so weit gehen, wenn Sie nur KI-Cases haben, die erfolgreich sind, dann haben Sie bei weitem nicht genug ausprobiert. Ja, das war auch so ein bisschen das Thema. Jetzt ist vielleicht auch manchmal so eine Challenge, die man noch hat, dass man, wenn man Sachen nur startet, wenn man auch ganz sicher ist, dass sie wirklich funktionieren. Also selbstverständlich gab es bei uns auch sehr, sehr viele Learnings auf dem Weg dahin. Ja, und ich glaube, viel dreht sich wirklich um die Frage, lösen Sie das richtige Problem? Ja, wir haben zum Beispiel mal im Rohbau ein technisches Problem, ich erspare Ihnen die Details, eben optimiert, ja, was super funktioniert hat, was am Ende des Tages aber an der Stelle jetzt dann, weil es keine Bottleneck-Anlage war, ja, eben letztlich keinen großen Unterschied gemacht hat, ja. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn Sie solche eben Learnings machen, ja, das ist, glaube ich, gehört auch dazu. Das Wichtige ist dann halt natürlich auch genug Cases zu machen, die funktionieren und vor allem diese Cases zu skalieren. Also wirklich damit dafür zu sorgen, dass das jetzt nicht irgendwo so Showcase-Themen nur sind, über die dann mal man nett redet, ja, sondern dass es wirklich Themen sind, die auch einen habhaften Nutzen mit sich bringen. Und davon gibt es glücklicherweise jetzt immer mehr.
Ich muss leider sagen, ich liebe Details. Aber man hat ja draus gelernt. Gerade aus diesen Fehlern. Und es sind ja eben diese Anwendungsfelder, mit denen wir herumexperimentieren, auch natürlich bei uns in der Redaktion, über die Redaktion hinaus in allen Geschäftsfeldern, gehen wir auf Irrwege. Und meistens habe ich das Gefühl, macht schon ein bisschen Mut, dass es nicht nur jeden Einzelnen so geht, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Wo lagen Sie denn mal so richtig falsch?
Jeden Tag wahrscheinlich. Wo lagen wir so richtig? Vieles. Also ich glaube, wir haben natürlich auch am Anfang versucht, extrem getrieben, wir wollten unseren ganzen Customer Service, also wir haben sozusagen natürlich viele Nutzer, die viele Anfragen haben etc., den irgendwie komplett zu automatisieren und sagen, okay, das läuft jetzt komplett eine AI, da schaut gar kein Human in the Loop, also gar keine Person mehr drüber. Auch relativ schnell gemerkt, das funktioniert noch nicht ganz so. Es braucht schon immer noch so einen Human in the Loop, also eine Person, die über bestimmte Schritte drüber schaut, weil sonst einfach Antworten rauskamen, die am Ende des Tages nur viel mehr Prozesse und viel mehr Arbeit produziert haben. Also Schüler haben was gefragt, die KI hat was geantwortet, war scheiße, musste sich danach doch jemand drum kümmern. So, also das war nicht so sinnvoll, aber es hat uns, glaube ich, sozusagen damals geholfen zu verstehen, okay, was sind denn die Fälle, wo KI scheiße ist und diese Fälle zu nutzen, um damit die neuen Modelle, damit die Modelle besser zu prompten, um eben den Modellen konkret zu sagen, hey, das funktioniert nicht. Und ich glaube, gerade dieser iterative Prozess ist eigentlich das, was, glaube ich, jedes Unternehmen irgendwie machen muss. Und das hat uns schon auch, und das hilft uns eigentlich dauerhaft, auch wenn wir jetzt dieses Datenthema aufsetzen. Da kam am Anfang auch viel Mist raus und dann haben wir halt immer die Cases genommen, die nicht funktioniert haben. Im Modell wieder gesagt, hey, das funktioniert nicht, schau dir das nochmal tiefer an, das funktioniert nicht wegen XYZ und dann wurde es besser. Also ich glaube, dieser iterative Prozess ist egal in was, egal ob man es für Daten nutzt, egal ob man es für Kundenservice nutzt etc., ich glaube, der ist extrem wichtig. Und wenn man den eben schnell gehen kann, ich glaube, dann schafft man es auch sehr relevanten Fortschritt zu sehen und sehr direkt zu sehen, hey, okay, das verbessert sich wirklich und das ist nicht nur eine komische Anwendung.
Vielen Dank. Ich wollte nicht provozieren, aber es macht doch Mut, genau aus der großen, weiten Industriewelt und aus der Lernplattformwelt eben diese Beispiele zu hören.
Ja, und ich denke, es letzten Endes ja genau darum geht, wir müssen ja alle unsere Unternehmen so fit machen, dass sie halt in Zukunft auch noch wettbewerbsfähig sind, dass sie Wertschöpfung generieren. Frau Sippli, schauen Sie doch mal so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft. So ein bisschen schräg ins Glas gucken, was steht da? Geht es immer noch um Prozesse oder schafft KI-Einsatz tatsächlich neue Geschäftsmodelle?
Ja, das ist die tolle Glaskugelfrage, ne?
Darum stelle ich sie, ja, klar.
Genau. Also ich glaube, es war nie schwieriger, technologischen Fortschritt vorherzusagen als aktuell. Weil alles das, was ich in den letzten 3 Jahren gesehen habe, hätte ich mir so gar nie vorstellen können. Also die Tatsache, dass wir ein Modell haben, das autonom, vernünftig funktionierenden Source-Code ausspuckt, skaliert, vor 3 Jahren konnte ich mir nicht vorstellen. So. Also nehmen Sie das, was ich jetzt gleich sage, mit so ein bisschen Anführungszeichen. Ich glaube, der Fokus von in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist in der Automation von Prozessen, die nicht, wo der Mensch mehr einen größeren Mehrwert bringt in der Übersicht, zum Beispiel das Beispiel, was Herr Benedikt jetzt gerade gebracht hat, als im Detail. Und über diese Übersicht und diese Begleitung eines Prozesses so viel zu lernen, dass es nachher vielleicht irgendwann vollautomatisiert geht. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Bereich Customer Service sich signifikant verändert. Und dass es vielleicht aber auch Modelle gibt, wo Kunden dann irgendwann sagen, ich zahle den Premium-Aufschlag, dass ich von einem Menschen bedient werde. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es da auch quasi unterschiedliche Pläne gibt und ich mir überlegen kann, mit wem rede ich. Und ich glaube, da kann man ganz viel in die Prozesse der Unternehmen reindenken. Wo entscheide ich mich bewusst für einen Mensch? Wo habe ich einen teilautomatisierten Prozess und wo habe ich einen vollautomatisierten Prozess? Und das bietet total viel Chance, weil Tätigkeiten, die bisher anders waren. Gute Nacht. genau, Tätigkeiten, die bisher vielleicht sehr routiniert waren und wo es auch einfach nicht so viel Skills gebraucht hat, die kann man jetzt schon anderweitig entwickeln. Und da gibt es unglaublich viele Anwendungsfelder, finde ich. Das ist jetzt nicht auf eine Industrie irgendwie speziell begrenzt.
Wenn ich da vielleicht einhaken darf, Klar. Wir haben vor 6-7 Jahren damals eine Enquete-Kommission, also eine Kommission, die sich eben nur mit dem Thema KI beschäftigt, im Deutschen Bundestag eingesetzt. Und das Besondere, fand ich damals auch spannende, war, dass sie eben auch zur Hälfte aus Experten bestand, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus sozialen Einrichtungen. Und wir haben wirklich stundenlang auch Hearings über mögliche Szenarien und Entwicklungen gemacht. Aber die ganzen Fragen, General Purpose AI, Frontier Models und so weiter, war damals nirgends. Wirklich nirgends nur ansatzweise ein Thema. Und das zeigt auch schon, so wenn auch ein bisschen immer so die latente Kritik vielleicht mitschwingt, wie sehr kann auch der Staat vorhersehen. Natürlich könnten wir da auch mehr machen, Strategic Foresight und so weiter, was in anderen Ländern tatsächlich ja auch schon mit auf der Tagesordnung steht. Aber gewisse technologische Sprünge können ja noch nicht mal die Experten mit hervorsagen. Und das macht es eben auch in der Frage, da kommen vielleicht noch dazu, was heißt das auch für ein Bildungssystem, was heißt das auch für Kompetenzen der Zukunft, ja, macht es eben auch so herausfordernd, weil natürlich auch wie eben gesagt, die Hervorsagekraft oder Voraussagekraft keine höhere sein kann als bei den Experten selbst.
Und vielleicht ist das auch die klügere Sicht, sich zu überlegen, was kann ich denn im nächsten Jahr Konkretes tun? Also ich sage jetzt nicht, Sie sollten keine Vision und ein Ziel haben für Ihr Unternehmen, bitte nicht falsch verstehen, aber was kann ich konkret tun mit dem, was mir heute zur Verfügung steht, basierend auf die Probleme, die wir jetzt haben? Und wenn man sich, das kann der Benedikt bestimmt nochmal anders bestätigen, wenn man sich so Startups anschaut, die machen ja so viele Pivots oft, bis die, also Veränderungen ihrer Strategie oder des Produkts, bis es den, bis es den Product Market Fit, sagen wir da, also bis es quasi den
sagen Punkt, wir zur Serienreife kommt.
Bis man was gefunden hat, wo nachher echter Nutzer Mehrwert entsteht und wo nachher auch ein finanziell erfolgreiches Modell möglich ist. Das machen die viel öfter und da gibt es, glaube ich, wenig, wenn ich bitte sagen, wenn ich Mist erzähle, aber es gibt wenig Startups, die starten und sagen, in 5 Jahren wollen wir da sein und das exakt so ausführen, dass dann auch alles genauso kommt.
Das ist bei uns auch so. Ich glaube, das Wissen ehrlicherweise, und das finde ich immer spannend, das Wissen gerade noch nicht mal in OpenAI und in Anthropic ehrlicherweise. Also ich habe letzte Woche mit Anthropic, mit einer Person aus Amerika da gesprochen, mit OpenAI, und die meinten, selber gefragt, okay, was ist denn euer Take in 2 Jahren? Was sind denn die großen Themen, die passieren? Und der hat selber gesagt, ja, wissen wir nicht, wir wissen, was im nächsten halben Jahr passiert, und darauf konzentrieren wir uns gerade. Wir haben so eine sehr langfristige Vision von AGI, sehr großes Wort, da kann man sich viel drüber anschauen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so, was passiert gerade, wie schaffe ich es gerade, so einen Prozess in meinem Unternehmen, so ein Setup aufzubauen, dass ich halt schnell iterieren kann, dass ich irgendwie schnell lernen kann, dass das, was funktioniert, ich schnell wieder einspeisen kann, dass es nicht funktioniert, schnell wieder daraus lernen kann. Weil ich glaube, diese wahnsinnig lange Vorhersage, die kann gerade gar niemand mehr treffen, weil wir, glaube ich, über den Punkt hinaus sind, wo es klar ist, was passiert. Was du vorher gesagt hast, so viel, was jetzt von den Updates kam, von den großen Modellprovidern etc., das war gar kein Problem, was man davor kannte. Das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, die müssen jetzt genau das machen und dann haben die das gemacht. Das waren häufig so riesen neue Updates, woraus kam, krass, es war davor gar nicht bewusst, dass was so wahnsinnig gut ist oder dass das wirklich so ein Thema ist. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie schnell das gerade passiert und man sich, glaube ich, selber einfach sehr darauf konzentrieren sollte, so ein bisschen mit dieser Schnelligkeit mitzugehen und das zu machen, was halt irgendwie im Kleinen gerade geht. Weil diese langen Voraussagen oder Vorhersagen sind, glaube ich, einfach extrem schwer zu treffen gerade.
Frau Kemmer, Sie hatten es angesprochen, ist schwingt die latente, naja, wie soll man sagen, ein kleiner Vorwurf mit, die Politik sei manchmal nicht schnell genug. Aber wo ist denn die Politik schnell? Weil vielleicht ist es gar nicht der Fall. Also, wo arbeiten Sie denn jetzt in dem Bereich ganz konkret daran, um einen Prozess schneller zu machen?
Ich habe ja vorher so ein bisschen über die Hausaufgaben gesprochen und das ist ja, sag ich mal, schon der zentrale Punkt. So Deutschland fühlt sich nicht nur verknotet an, sondern ist an manchen Stellen wirklich inzwischen verknotet und wir müssen es wirklich schaffen. Und es ist eine Mammutaufgabe, die sich auch nicht über Nacht sozusagen lösen lässt, aber wir müssen schaffen, diesen Knoten auch wieder zu zerschlagen. Mhm. Und das fängt beim riesigen Thema an, Belastungsmoratorium, auch nicht mehr. Politik sagt ja manchmal dann ganz stolz, wir haben so und so viele Gesetze im letzten Jahr verabschiedet. Vielleicht wäre das Gegenteil, Deregulierung, Dinge wieder einfacher zu machen, mal die Messlatte. Wir haben irgendwie die falsche Benchmark. In manchen Bereichen. Und dann geht es darum, Hemmnisse abzubauen. Da könnte ich jetzt eine ganze Bandbreite von Themen nennen. Die Frage Forschung, wir sind stark da, aber schaffen wir tatsächlich auch Wertschöpfung daraus? Wie sind wissenschaftliche Karrieren angelegt? Da geht es heute ganz viel um Publikationen. Müssen da nicht Ausgründungen viel stärker bewertet werden, dass das kein Knick in der wissenschaftlichen Karriere ist, sondern eher im Zweifel mal das Gegenteil? Ja, bis hin dann auch zur Frage Datenschutz, ist ja vorher auch als ein Thema mit genannt worden, den wir in Deutschland, ich muss es wirklich mal so knallhart sagen, ich finde, in manchen Bereichen zu einer Ersatzreligion gemacht haben. Und mir geht's nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir wollen da amerikanische oder gar chinesische Verhältnisse. Aber ein Stück weit zurück wirklich zum gesunden Menschenverstand. Zum Beispiel zu sagen, pseudonymisierte Daten dürfen für KI-Training genutzt werden. Können wir in Deutschland, können viele Juristen wirklich stundenlang Debatten führen, ob das erlaubt sei oder nicht. Einfach mal klar festzulegen, das geht für KI-Training. Wäre schon ein wahnsinniger Schub auch, glaube ich, für Innovationen. Wir können weitermachen bei den vielen Datenschützern und Datenschutzbeauftragten. Jetzt bin ich Bundespolitikerin, aber warum wir da 16 Zuständigkeiten in den Ländern haben, hat mir zumindest noch niemand wirklich sinnvoll erklären können. So, und das sind, glaube ich, so jetzt nur mal ein paar Schnellschrauben bis hin dazu. Ich habe es vorher kurz angeschnitten, dass der Staat selber auch agiler werden muss. Und das geht nicht nur durch die Regulierung, sondern er muss eben auch bereit sein. Und auch da gilt, nicht einfach mal so ein bisschen KI einsetzen und dann ist alles gut, sondern sich wirklich ganzheitlich die Prozesse anzuschauen. Ein schlechter Prozess ist auch digitalisiert in der Regel ein schlechter Prozess. So, aber wirklich zu sagen, Prozesse anzuschauen und da, wo KI wirklich auch sinnvoll genutzt werden kann, da es auch mal mutig zu machen. Der Staat ist, da fehlt manchmal oft der Mut, es mutig zu machen. Und im Übrigen, allein schon aufgrund der Personalnot, die wir an vielen Stellen auch beim Staat haben, glaube ich, kann es nur diesen Weg geben. Und von daher glaube ich, liegen die Bälle eigentlich jetzt da. Und es geht halt ganz konkret jetzt auch tatsächlich, die Sachen umzusetzen.
Oh, jeder Datenschutz. den kennen wir. Das hat zwar mit KI nichts zu tun, aber wir würden so gerne unsere Jubilare veröffentlichen. Die Leser würden sich freuen, aber es gibt nun mal den Datenschutz. Herr Travers, Sie vernetzen weltweit über 30 Werke mit Daten in Echtzeit. Läuft es in anderen Ländern einfacher als in Deutschland? Oder wie gelingt es überhaupt, mit diesem Thema umzugehen?
Gut, wir sind ja jetzt eben als ein Autobauer da und ich persönlich bin ja aus dem Bereich jetzt hier Produktion, Supply Chain. Das heißt, wir haben es da ein bisschen leichter mit Blick auf Datenschutz, weil wir natürlich an der Stelle viel mit unseren eigenen Daten arbeiten. Wir arbeiten mit Prozessdaten aus den Fabriken. Wir arbeiten halt eben mit Fahrzeugdaten. Ja, das heißt, so die richtig schwierigen Dinge, eben wo sie dann mit Kundendaten und sowas arbeiten, ja, das sind auch Challenges, aber die, sag ich mal, beeinträchtigen mich jetzt nicht eben beim Thema Vernetzen der Fabriken miteinander. Was sie natürlich haben, ist auch international gibt es unterschiedliche Regulations, gerade wenn sie auf China gucken, da gibt es sehr, sehr anspruchsvolle Regelungen auch, wie sie mit Daten aus China umzugehen haben und die halten wir natürlich ein. Dementsprechend gibt es auch außerhalb von Deutschland durchaus Challenges eben in dem Umfeld.
Okay. Herr Kurz, Sie sind aktiv im Startup-Verband. Wie schaut es denn da eigentlich aus? Schießen die Gründungen aus dem Boden? Macht KI das Gründen leichter?
Ja, doch.
Macht's. Und warum?
Also man sieht sehr, sehr kleine Statistik, dass letztes Jahr die Gründungen in Deutschland ich glaube über 26% oder so hochgegangen sind, sozusagen, also von 25 auf 24. Also das ist grundsätzlich positiv, weil, glaube ich, einfach generell so ein Wille herrscht oder so eine Idee herrscht, von wegen mit KI kann ich so viele Sachen einfach deutlich einfacher machen. Ich brauche keine großen Teams mehr, ich brauche nicht mehr unbedingt Entwickler für alles. Ich kann jetzt selber einfach was starten und was anfangen. Und ich glaube, das ist im Kern mal extrem positiv und das sieht man auch sehr klar in den Gründungszahlen. Das sieht man auch in den Zahlen, wie viel Venture Capital, also Wagniskapital, in frühe Firmen in Deutschland fließt. Also ich glaube, das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, was da früh passiert. Ich glaube, unser Problem in Deutschland ist ein anderes auf der Ebene. Das ist, dass sehr viele Startups anfangen, ab dem Moment, wenn sie aber eine gewisse Größe erreichen, eigentlich nach Amerika müssen oder von Amerika finanziert werden. Das heißt, wir haben jetzt bei einer Unity knapp 50 Millionen geraced. Das haben wir noch vor allem mit europäischen Investoren gemacht. Wenn wir jetzt aber irgendwann eine nächste Finanzierungsrunde machen, um weiterzuwachsen, dann wird die zu 99%iger Wahrscheinlichkeit von amerikanischen Investoren sein. Leider inzwischen auch häufig mehr und mehr von saudischen Investoren, ehrlicherweise. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, was wir haben. Da sind sehr, sehr viel sehr gute Technologie. Vorher wurde Black Forest Labs angesprochen. Mega Unternehmen, saugut. An der Firma gehören aber, glaube ich, 70% amerikanischen Investoren circa. Das heißt, das ist schon ein Thema, das sehr, sehr viel von der Wertschöpfung, die, glaube ich, eigentlich hier entsteht gerade, die eigentlich auch positiv ist, dass die halt leider aber nicht unbedingt dann wieder zurück in Deutschland, in Europa, im Ökosystem ankommt. Und das ist schon ein Thema, was wir in Deutschland oder das in Europa, ich glaube, vor allem auf europäischer Ebene lösen müssen, weil Deutschland dafür ehrlicherweise zu klein ist. Und das ist, also ich glaube, positiv auf Gründungen, aber dann, wenn es wirklich geht, die Firmen zu skalieren, haben wir schon noch einige Probleme hier.
Ja, ein Thema auch direkt bei No Unity, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, genau.
Herr Travers, wenn wir genau auf Sindelfingen mal schauen, auf den Standort Sindelfingen, Entwicklungszentrum und so weiter, durch KI, Produktion, Montage, alles Mögliche. Welche Jobs werden wegfallen? Welche Jobs wird es künftig vermehrt geben? Können Sie dazu was sagen?
Ich glaube, das ist eine ganz ähnliche Entwicklung, wie wir es eigentlich durch die verschiedenen Stufen auch der Industrialisierung gesehen haben. Ja, wir haben hier in Sindelfingen eben natürlich einen sehr stark automatisierten Rohbau zum Beispiel. Dadurch eben haben Sie niemanden mehr, der die Bleche von Hand miteinander verbindet. Dafür haben Sie halt die Ingenieure, die sich entsprechend um die Robotik, um die komplexe Robottechnik kümmern. Und wir werden auch mit KI einen Trend sehen eben, das ist vorhin schon angesprochen, eben auch in der Softwareentwicklung. Das kann man auf ganz, ganz viele weitere Bereiche übertragen. KI ermöglicht es uns, dass wir die Themen, die eigentlich, ich sage es mal ein bisschen salopp, vielleicht auch ein bisschen langweilig sind, also welcher Softwareentwickler hat eben auch jetzt Lust daran, irgendwie so ein 0815-Thema zu implementieren, sondern die richtig spannenden Dinge, wie sieht eine große Architektur aus, ja, das sind die Dinge, die nach wie vor wirklich auch wo Menschen einen sehr, sehr großen Beitrag leisten. Sie können dieses Bild eben übertragen, eben auch auf einen Ingenieur, ja, der kann jetzt halt eben auch an der Stelle dann die Dinge, die vielleicht auch nicht unbedingt spannend und vielleicht auch nicht in jedem Fall wettbewerbsdifferenzierend sind, weil es halt eben alle sehr ähnlich machen. Die kann eine KI für ihn übernehmen. Dafür kann er sich dann auf die wirklich spannenden, wirklich differenzierenden Dinge fokussieren. Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die insgesamt auch sehr positiv für die Mitarbeiter ist. Wenn Sie das Thema auf die Produktion übertragen, ist das Gleiche. Jetzt haben wir gerade über die humanoiden Roboter gesprochen, kurz, die in China jetzt so schnell gerannt sind. Da haben wir ja auch jetzt in Deutschland auch interessante Player halt eben an der Stelle, aber auch in den USA gibt es viel. Und wenn Sie sich da überlegen, halt auch, was da jetzt möglich sein wird in ein paar Jahren, können Sie natürlich genauso die Frage halt eben auch stellen, ob Sie nicht eben ergonomisch sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeiten eben an der Stelle auch durch solche humanoiden Roboter übernehmen lassen. Ja, und ich glaube, das sind große Chancen nach vorne.
Frau Kemmer, ich würde noch ein Thema ganz kurz aufgreifen, das Sie angesprochen haben, das mich so ein bisschen umtreibt auch. Bildung, Bildungssystem. Warum ist es so schwierig, da nicht stärker reinzugehen? Warum gibt es immer noch nicht den Gedanken, einen Frontalunterricht durch einen einzelnen Lehrer, durch Agenten zu ersetzen, die dann individuell auf die Schüler zugehen? Mittlerweile haben wir wahrscheinlich sogar genug Computer in den Schulen.
Wäre mir nicht so sicher.
Jetzt begebe ich mich natürlich auf heißes Terrain als Bundespolitikerin,
was zum Thema genau Kultus
zu sagen, aber so, ich will trotzdem ein paar Sätze natürlich oder Gedanken auch teilen. Also ich glaube, Lehrer ersetzen, und da sind wir auch bei vielen, was die Vorredner schon gesagt haben, ich glaube, es geht nicht darum, Lehrer per se zu ersetzen. Es geht um, genau, also ich glaube, an vielen Stellen wird es um Unterstützung gehen, es wird um Lernagenten, die auch so, also sind wir mal ehrlich, auch heute, viele Schüler machen ihre Hausaufgaben schon mit der KI, also wir stehen ja da vor massiven, wenn man so will, Herausforderungen, und die Frage ist, wie kriegt man eigentlich dieses Werkzeug und den Umgang mit dem Werkzeug klug implementiert? Und da bin ich ehrlicherweise schon der Meinung, ich weiß, oder würde eher sagen, nur die These vertreten, ob der Staat, also bis man dann mal überarbeitet hat, was Lerninhalt, und jetzt kommen wir dann zum Fach Informatik und Medienbildung, und das ist auch wichtig, aber bis der Staat da den Lehrplan überarbeitet hat und neue Dinge integriert hat, also da sind die Entwicklungen wahrscheinlich längst schon wieder überholt. Warum sich nicht öffnen, zumindest mal in so spezifischen Fragen, auch mit Startups zu kooperieren? Zu sagen, die können in der Agilität mit den Entwicklungen auch mithalten und zumindest mal einzelne Tools an der Stelle mit einzubauen, fände ich, glaube ich, oder wäre zumindest eine klügere Lösung, als zu glauben, der Staat kann es in einer ähnlichen Geschwindigkeit. Und von daher nochmal, es geht darum, glaube ich, das Werkzeug zu beherrschen. Es geht darum nicht, wie baut man den Hammer zusammen, aber was kann ich mit dem Hammer machen? Und ich meine, du hast das ja vorher auch gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir wahrscheinlich alle noch gesagt, jeder muss coden können, das ist das A und O, dann ist man super vorbereitet für die Zukunft. So, heute sieht die Welt schon wieder anders aus. Da würden wir jetzt wahrscheinlich aktuell sagen, man muss halt gut prompten können, man muss lernen, wie man mit den Werkzeugen umgeht. Aber es kann halt übermorgen schon wieder anders sein. Und deswegen muss der Staat, glaube ich, überlegen, wie kann er durch Vergaberecht, aber auch an vielen anderen Stellen einfach agile Einheiten mit reinholen, die ihn da unterstützen. Mhm.
Ich denke, mit Blick auf die Uhr, ich habe noch 1000 Themen hier, aber irgendwann müssen wir auch zum Ende kommen. Mit Blick auf die Uhr würde ich noch gerne von jedem von Ihnen 1 bis 2 kurze Sätze hören. Und zwar, Herr Kurz, woran messen wir in 3 Jahren, ob unsere Region beim Thema KI erfolgreich war?
Wahrscheinlich, wenn man sich sozusagen High-Level anschaut, irgendwas in Richtung BIP, der durch KI-Produkte entstanden ist, sowas in die Richtung. Also ich glaube, am Ende des Tages geht es ja, ich würde es jetzt nicht auf Effizienzgewinne oder Prozessoptimierung setzen, weil es geht ja bei KI, gerade wenn man auf 3 Jahre schaut, was in KI eine lange Zeit ist, geht es ja darum zu sagen, KI schafft es eigentlich, große Probleme zu lösen und neue Märkte, neue Wertschöpfungsketten etc. aufzumachen. Deswegen würde ich eher darauf gehen, sozusagen, was ermöglicht es KI an neuer Wertschöpfung, ob das jetzt Umsätze durch KI sind, ob das jetzt durch KI ist etc. Aber irgendwas in die Richtung würde ich, glaube ich, wählen. Das hilft jetzt wahrscheinlich nicht jedem einzelnen Unternehmen, aber ich glaube, um sozusagen die Entwicklung der Region zu beurteilen oder von Deutschland, würde ich mir wahrscheinlich sowas anschauen.
Teilen Sie das, Frau Kemmer?
Ich teile das und würde es neben dem großen Thema Wertschöpfung, Wirtschaft vielleicht noch um eine soziale Komponente ergänzen. Ich glaube, dass wir auch im Gesundheitsbereich und vielen anderen Bereichen eine unglaubliche Verstärkung haben können durch Entlastung. Wenn wir allein mal, Stichwort Dokumentation in der Pflege. Und ja, natürlich können wir da ansetzen, vieles abzuschaffen. Aber ein Ansatz wäre eben auch, die Pflegekräfte in dem Bereich zu entlasten, eben auch vielleicht durch Unterstützung. Ich glaube, wenn wir das mitdenken, auch Chancen im Bereich Inklusion und vieles weiteres, glaube ich, dass neben der wirtschaftlichen auch in vielen sozialen Bereichen, wenn die menschliche Komponente mitgestärkt wird, wir vielleicht zu besseren Ergebnissen kommen können.
Herr Travers, 3 Jahre in 3 Jahren, was haben wir erreicht?
Ja. Also ich kann die makroskopische Perspektive da auch gut hören. Ich würde zusätzlich jedem Unternehmen aber auch schon empfehlen, auch die den eigenen Fortschritt eben mit künstlicher Intelligenz auch zu messen. Ja, und das kann dann in die Richtung gehen, dass man sagt, naja, wie viele meiner wirklich wichtigen Business-Probleme habe ich denn jetzt tatsächlich durch KI schon optimiert, aber mindestens genauso wichtig sicherlich auch, welchen Prozentsatz meiner Belegschaft habe ich jetzt eigentlich auch qualifiziert, habe ich empowered, habe ich bereit gemacht für künstliche Intelligenz. Ja, das wären 2 Dinge, die ich jedem empfehlen würde, auch an diesen Kennzahlen den eigenen Fortschritt zu messen.
Kriegen Sie diese 3 Antworten irgendwie gegossen aus Sicht der Softwareentwicklerin?
Das ist
super, oder Sie haben so sicherlich, IBM denkt doch, ist schon wieder 6 Jahre voraus.
Nee, das hatte ich ja vorher schon bestätigt. Also alles, was die Mitsprecher gesagt haben, auf jeden Fall. Ich würde es gerne um einen Aspekt ergänzen, der mir total am Herzen liegt. Wir sind ja hier an einem Standort, wo wir viel auch von dem Talent hier aus der Region leben. Und ich würde mir wünschen, dass wir in 3 Jahren mehr Talente mit praktischer KI-Kompetenz haben, dass aus den Hochschulen, aus der Bevölkerung Menschen rauskommen, die Freude haben, die Interesse haben am Lernen, die sich Dinge trauen und ausprobieren, weil uns das, glaube ich, alle nach vorne trägt. Und um die Schleife zuzumachen zu dem Wirtschaftsbarometer, wenn sich die Zahlen da ein bisschen ins Positive und Aufbrechende verschieben, ich glaube, dann haben wir auch viel erreicht.
Na schön, das kann man es nicht sagen, ne?
Wow, jetzt glaube ich, dürfen wir alle mal kurz durchatmen. Das war jetzt schon jede Menge Input. Aber bevor wir jetzt tatsächlich an die wohlverdienten Getränke gehen, muss noch Zeit sein, Danke zu sagen. Zunächst mal in die Runde. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns diskutiert haben, für die spannenden Einblicke. Herzlichen Dank auch für die Offenheit. Vielen Dank ans Team von IBM, um Jennifer Wilhelm, Maren Körner und Salvatore Romeo. Grazie di cuore. Vielen herzlichen Dank auch an das SZBZ-Team, um Peggy Schlosser und Emily Henne. Ihr alle habt zusammen diesen Abend hier gewuppt und es ist großartig. Herzlichen Dank dafür. Danke an das Technikteam von der Firma Helmut Epple, Sebastian Epple, Jochen Pöhler und Peter Knäher. Danke an unseren DJ Niklas, von dem hören wir noch was. Und herzlichen Dank natürlich an Sie alle für Ihre Zeit, für Ihr Kommen. Erlauben Sie mir aber noch den kurzen Hinweis darauf, dass sich es am Samstag besonders lohnen wird, die SZBZ aufzuschlagen oder im Netz aufzurufen, denn natürlich berichten wir auf allen Kanälen ausführlich über das, was wir heute Abend besprochen haben. Im Juli wird es noch spannender, das hat Christian Röhm schon gesagt, da kommt die Wirtschaftsthemenausgabe Hier ist Zukunft mit dem ausführlichen, journalistisch aufbereiteten Wirtschaftsbarometer und natürlich mit vielen, vielen spannenden Firmen hier aus dem Kreis Böblingen. Da ist noch Platz. Ja, für Ihr Business, für Ihre Firma, wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns an, wir sind da. Kommen Sie also einfach auf uns zu, rufen Sie uns an, schreiben Sie eine Mail oder sprechen Sie gleich mit uns. Selbstverständlich können Sie im Anschluss an diese Runde auch mit unseren Mitdiskutanten im persönlichen Gespräch noch das ein oder andere vertiefen. Jetzt aber guten Appetit und gute Gespräche. Herzlichen Dank.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.